Yo, 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 Johannes in the house. Wie geht's dir, mein Lieber?
Mir geht's bestens. Ich bin gerade hier mal in Deutschland und genieße den deutschen Sommer und dass ich viel Zeit habe, mich auf Arbeit zu konzentrieren, was ein bisschen schwierig in den letzten Monaten war. Und freue mich, dich hier mal wieder zu sehen, nach wirklich echt einer langen Zeit. Wir haben schon länger nicht mehr so miteinander gequatscht, ne?
Voll, ich habe überlegt, wo wir uns das letzte Mal live gesehen haben oder überhaupt online mal wieder ausgetauscht. Das ist echt, irgendwie sind die Jahre so dahin geflogen gefühlt. Kannst du dich erinnern, wo wir uns zuletzt live gesehen haben? Ich habe es nicht mehr zusammengekriegt.
Wir wollten uns schon ein paar Mal sehen, aber es hat dann irgendwie mal nicht hingehauen, weil dann wart ihr in Brasilien oder wir waren in Brasilien und deswegen, das sind bestimmt schon. Ach nee, ich weiß es jetzt genau. Ja, klar, wir haben uns das letzte Mal gesehen im Januar 2020 auf Koh Phangan. Kurz
Warte mal,
bevor
ja.
der Corona-Wahnsinn startete.
Vor der Wahnsinn, ich weiß noch, das
Ja.
war Mitte März. Der richtige Wahnsinn ist gestartet, als der Trump dann die Grenzen zugemacht hat und kein Flugverkehr. Da habe ich das dann auch ernst genommen. Da dachte ich, okay, shit, die meinen das auch
Ja.
ernster. Ja, nur um
Genau, wir
da.
waren da, wir hatten einen Cruise nach Dubai organisiert und dann waren wir mit vielen Leuten auf einer Reunion in Koh Tao und danach bin ich dann nach Koh Phangan gekommen und da haben wir uns das letzte Mal gesehen. Da war das, glaube ich, auch, da war schon Koh Phangan, da war schon viel los, aber ich glaube, jetzt inzwischen ist noch viel mehr los, ne?
Ich habe keinen Plan, Diggi, wenn ich ehrlich bin. Wir waren ja letzte Saison, haben wir jetzt ausgelassen. Da war Yara ja schwanger. Obwohl, warte mal, ey, da ist so viel wieder passiert. Nee, da hat man gerade den Rio, da hat man gerade das Baby gekriegt und die Saison fängt ja im Dezember an. Darum haben wir die ausgelassen. Und die Saison davor waren wir noch da, weil der Junge, also der Rio, unser Sohn, der wurde auf Pangan quasi conceived Anfang März. Die Saison haben wir noch mitgemacht. Aber was wir dann gehört haben, ist immer so, boah, ist so voll, es wird voller und voller und voller. Aber du kennst es ja selber. Am Ende ist dann vielleicht doch halb so wild, aber schon ein bisschen anders. So, aber nicht ganz so dramatisch, wie alle sagen. So, die Leute lieben es ja zu übertreiben. Aber warte mal, kurz, wo auf Pangan haben wir uns dann nochmal genau gesehen? Ey, ich krieg's immer noch nicht, zusammen.
Heißt das nicht Sri Tanu oder so? Da oben
Naja.
am der Wir haben uns in so einem Detox-Center getroffen.
Im Orion, kann das sein?
Das war da bei diesem Strand, wo die immer trommeln abends und dann kurz davor auf der linken Seite am Strand, glaube ich, so war so
Ah, wo die
ein.
Trommeln ist nämlich. Ja, dann, ich glaube, das war es Orion. Ja.
Genau, das kann gut
Krass.
sein, ja. Ja,
Krass,
ja.
Digi. 20, guck mal, was haben wir jetzt? 23. Geht's dir auch so? Je älter du wirst, umso, denkt man so, umso weniger Zeit hat man oder umso schneller fliegt irgendwie die Zeit so dahin?
Ja, es geht auf jeden Fall schnell, ne? Also man plant und macht und denkt an die Zukunft und dann ist sie schon wieder passiert. Ja. Das auf jeden Fall, ja, nee, das habe ich auch so. Ja. Aber ich finde es jetzt ganz cool. Also ich habe irgendwie ist es jetzt wieder so, als wenn ich gerade genau, im Prinzip fühle ich mich gerade so wie zu der Zeit, wo wir uns da getroffen haben, das letzte Mal. Und dann kam ja dieser ganze Wahnsinn und jetzt habe ich gerade so ein bisschen das Gefühl, dass ich genau da wieder weitermache, wo ich damals war. Nur, dass die ganze Welt so ein bisschen mehr aufgewacht ist zu diesem ganzen Digital Nomad Möglichkeiten und der Möglichkeiten des ortsunabhängigen Lebens und auf einmal alles noch irgendwie viel, viel größer ist, aber es geht irgendwie so ja weiter in dem Richtung. Und das ist eigentlich ganz cool. Gerade,
Krass, ne?
ja.
Weil der in Floripa, ne? Der Rio wurde ja unten im Süden von Brasilien geboren, in Floripa. Und da haben wir dann randomly zwei Couples kennengelernt. Die kamen ja aus Deutschland, wobei einmal die Frau kam aus Kanada, aber sonst das andere war ein deutsches Couple. So viel haben wir da jetzt nicht connected. Aber es war auch cool, weil die auch kleine Kinder hatten. Und das Interessante war, dass beide Männer quasi ganz tief aus der Corporate-Welt in Deutschland gekommen sind und jetzt das erste Mal Remote Work machen können und diese Welt sich für die eröffnet hat, wo wir ja schon ein bisschen länger unterwegs sind, man gemerkt hat, diese Freude, diese Begeisterung, diese Zuversicht, diese Aufbruchstimmung bei denen. Und dann dachte ich, krass, weil der eine hat zum Beispiel ganz tief da irgendwie in Baden-Württemberg bei Autoteile-Zulieferer irgendwas gearbeitet, also super konservativ. Und selbst der durfte jetzt dann das erste Mal, ich glaube, so als Testpilot, von überall arbeiten. Und dann dachte ich, ach geil, wie weit wir quasi dann schon gekommen sind. Nur zur Erklärung, die alle, die zuhören, du bist für mich der Inbegriff des OGs des digitalen Nomadentums. Du warst noch früher am Start als wir. Ich glaube, erzähl mal die Story. Ich glaube, du warst der erste VA, als noch keiner wusste, was ein VA war. Und nicht nur einer, also nicht nur irgendein VA, sondern du hast auch mal was für Tim Ferriss gemacht, den Godfather so ein bisschen des Nomadentums, weil der die Bibel geschrieben hat, The 4-Hour Work Week. Erzähl mal, wie das kam.
Genau, richtig. Also ich war früher, ich hatte früher die 4-Hour Work Week gelesen. Da war die gerade quasi ganz neu. Das war 2008, die ist 2007 erschienen. Mhm. Und ich habe damals in Kapstadt gewohnt und habe so nach Business-Ideen gesucht, weil ich irgendwie in Kapstadt leben wollte. Ich war damals da verlobt. Und ja, man kann halt da kein Geld verdienen.
Verlobt warst du? Wusste ich gar nicht.
Ja, krass. Ja, genau. Ne, das war alles recht ernst. Ja, und dann habe ich halt versucht, da mein Leben zu gestalten und habe halt da irgendwie 500 Euro im Monat verdient. Und dann habe ich Tim Ferriss gelesen und habe gesagt, oh, boah, geil. Leben und Arbeiten von überall aus. Und aber das, was ich eigentlich aus dem Buch rausgezogen habe, ist, dass irgendwie das Buch wird jetzt bekannt und dann werden viele Leute nach virtuellen Assistenten suchen. Und da habe ich gedacht, hey, ich bin hier in Kapstadt an der Quelle. Ich starte hier so eine virtuelle Assistenten-Agency und helfe anderen Leuten, weil ich hatte halt selber überhaupt gar keine Ahnung von irgendwie, wie man eine Webseite macht oder sowas. Ne? Und dann habe ich da recherchiert. Mhm.
Und die 500 Euro, hattest du die schon online verdient oder hast du die mit einem Offline-Job gemacht?
Nee, ich habe für so einen Tour-Operator gearbeitet. Das war quasi mein Gehalt, mein Monatsgehalt in Kapstadt.
Und damals konnte man davon schon leben? Also ich weiß noch, wir waren auch so, wir dachten so, wenn wir 1.000 Euro zusammen zu zweit irgendwann online verdienen können, dann quasi sind wir durch. Dann müssen wir nie wieder in 9-to-5. Damals waren das so die Benchmarks.
Ja, also ich meine, in Kapstadt konnte ich da schon von leben. Und vor allem habe ich dann auch, also vielleicht waren es ein bisschen mehr, vielleicht waren es irgendwie 650 oder so. Mhm. Und meine Freundin hatte ein bisschen mehr Geld als ich, von daher, das hat auch geholfen, wo wir da zusammen gewohnt haben. Aber ja, das war halt absolut nicht genug, ne? Und deswegen habe ich halt wirklich dann einfach gesagt, okay, ich brauche jetzt irgendwie einen Online-Job. Und dann habe ich gesagt, okay, ich werde jetzt erstmal selber VA sein und habe meine E-Mail-Adresse in so ein 4-Hour-Workweek-Forum reingeknallt.
Und eine dann, Gmail damals auch, also keine Gmail, eigene Domain, genau. Nichts. Ja, ja.
virtualassistant@gmail.com, irgendwie sowas in der Art. Alle und dann geil. Haben die gesagt, ach, geil, der spricht Deutsch und der lebt irgendwie in Afrika. So haben die das.
Und
habe ich halt super viele. Genau, und kann Englisch und Deutsch. Und dann habe ich darüber halt ganz viele Jobangebote gekriegt als VA.
Ach, und, wie geil. Warte mal. Spannend für die Leute ist natürlich auch 2008. Jetzt fragt man sich so, du sagst ja, Cape Town war eine super Location. Dann fragen die sich ja Bali wahrscheinlich auch und die ganzen Coworking Spaces. Nur das gab es damals noch nicht, ne? Das muss man sich mal vor Augen führen. Das ist jetzt irgendwie so natürlich gelernt, dass überall irgendwie Coworking Spaces sind. Aber selbst in Cape Town oder in größeren Städten gab es keine. Das Einzige, was glaube ich, gut war, so war, dass du gutes Internet hattest.
Genau, das Internet war cool und es gab da so ein bisschen Community, aber da gab es so ein Geek-Dinner und so verschiedene Sachen. Also ich habe da ja insgesamt 5 Jahre gelebt, von 2005 bis 2010. Genau, und dann das war halt so der Start. Aber ich habe halt nur dadurch, dass ich quasi meine E-Mail-Adresse da gepostet habe für Lead Generation, darüber habe ich so viele Jobs gekriegt, ja, dass ich echt nachdem ich da 2 Monate in der Corporate World war, habe ich denen gesagt, okay, Leute, ich mache hier gerne noch ein bisschen weiter, aber ich möchte den doppelten Stundenlohn haben und hier hinkommen, wann ich möchte. Und weil ich da eigentlich so ein bisschen den Business analysiert habe und so viel mit so Tabellen und Sachen rumgespielt habe, habe ich da relativ viel Freiheiten gehabt bei der Festanstellung dann schon sofort. Und dann habe ich halt angefangen, so VA-Jobs zu machen. Und einer dieser Jobs war halt auch quasi den Blogpost für den Gastartikel bei Tim Ferriss zu übersetzen. Wow. Und das habe ich dann natürlich auch schön outgesourced an einen Freund. Der hat dann die Übersetzung gemacht, dann habe ich die weitergeleitet. Und genau, also das war so, waren wirklich so die Anfangszeiten. Und dann habe ich auch, ja, Tim Ferriss habe ich da auch getroffen in Kapstadt damals, als er da sein Buch geschrieben hat und so Meetups und so organisiert hat. Es war eine ganz coole Zeit, auf jeden Fall.
Wie war der so als Typ? Bist du da ein bisschen näher rangekommen als das, was man so öffentlich vom Podcast wahrnehmen kann?
Ich fand ihn sehr cool. Also ich fand ihn dann zu der Zeit schon irgendwas wurde mir dann sehr kommerziell und so, aber er ist halt einfach gegangen und hat das bei Twitter gepostet, dass er ein Meetup organisiert und da waren halt sogar damals schon 2009, nee, das war 2010, war dieses Meetup halt letztendlich sofort voll. Mhm. Und dann ist man da hingegangen und bei dem Meetup gab es kostenlose Getränke und so kleine Snacks und so. Alles war umsonst. Und er hat sich einfach nur hingestellt und hat gesagt, okay, wer irgendwelche Fragen hat, genau, stellt mir eure Fragen und hat einfach so eine Q&A-Session gemacht.
Ach, wie cool.
Und es war mega cool. Also ich weiß heute noch viele Sachen, die er damals so gesagt hat, weil das halt für mich so, da weißt du, da hörst du halt so zu und über Entrepreneurship und so. Und ja, was ich halt damals einfach so knallhart gesehen habe, war, dass er halt einfach wirklich super viele Bücher gelesen hatte, ne? Und er hat einfach, genau, einen Megaplan schon damals gehabt, der die ganze Zeit irgendwelche Bücher zitiert und so.
Some brain, ne?
Und stand auch dann danach noch, genau, und hat auch gesagt so, ja, okay, wer Lust hat hier, kommt mal zum Frühstück noch vorbei und so. Also es war halt noch sehr, sehr, waren wirklich so die Anfänge, wo er zwar schon das Buch hat und schon gut connected, aber natürlich jetzt nicht so wie heute, ne? Und und das war, fand ich sehr cool, auf jeden Fall, ja.
Krass, und du hast und dann glaube ich auch, oder erzähl mal weiter. Erzähl weiter, sorry.
Nee, genau, also da habe ich jetzt nichts. Ich bin dann halt, das war so kurz vor dem Ende meiner Kapstadt-Zeit, diese Beziehung da hat halt nicht ganz so gut hingehauen. Und dann habe ich so ein bisschen mich gefragt, so okay, soll ich jetzt hier weiter in Kapstadt bleiben? Ich wollte irgendwie nicht wieder nach Deutschland und ich hatte auch zu der Zeit schon genug Einkommen online, dass ich jetzt auch nicht nach Deutschland zurück musste. Und dann war ich so ein bisschen lost. Und dann habe ich gedacht, ja gut, Tim Ferriss schreibt hier von Reisen und Arbeiten und 4-Hour-Workweek, ja, dann mache ich das doch einfach. Mhm. Und dann habe ich gedacht, ich werde ja wahrscheinlich viele Leute treffen, die auch dieses Buch irgendwie geschrieben haben und so, aber ich habe, oder die dieses Buch gelesen haben, aber das war halt gar nicht so der Fall, ne? Dann bin ich halt irgendwie erstmal so losgezogen als Digital Nomad und war erst auf den Philippinen, da habe ich noch mehr Kitesurfen gelernt, da hatte ich so ein YouTube-Video gesehen von einer bekannten Kitesurferin und dann bin ich danach nach Südamerika, nach Buenos Aires und da fing das so an, mein Digital Nomad Journey und und habe dann halt relativ schnell gemerkt, so hey, irgendwie sind hier keine anderen Leute, die das auch machen. Dabei wäre der Lifestyle so geil.
Und das war 2010, 11?
Das war 2000, also in Buenos Aires war ich dann quasi Anfang 2011. Mhm. Ja. Und dann bin ich quasi da durchgereist. Ich wollte eigentlich nur ein paar Wochen dahin fahren und bin dann am Ende 10 Monate geblieben, bin halt durch ganz Südamerika gereist und auch da, wo du jetzt gerade bist, Isla do Guajiru, glaube ich, ne? Bist du da gerade?
Ja.
Aha. Genau, dann haben wir da auch ungefähr, da haben wir dann 6 Wochen sogar gewohnt bei Seven Beaufort.
Ach, beim Jörg
und Markus Kumpel damals auch. Ein Kumpel von mir hat dann einen Job angenommen, damals und ja, wir haben da echt viel Kiten gelernt, das ist echt, war echt ein cooler Spot und sind dann da so durchgereist und so, aber ich habe halt wirklich so halt auch relativ schnell schon so gemerkt, so hey, wenn ich irgendwie reisen und arbeiten will, dann muss ich mich mit Leuten connecten, die das auch machen und habe halt wirklich danach gesucht, ne, und dadurch dann auch sozusagen die erste Facebook-Gruppe für Digital Nomads gestartet.
Krass, krass, also ein echter OG hier am Start, aber was für einer, ey. Und wann kam Webwork Travel? Wann kam das nochmal?
Ja, das war dann so, genau, dann bin ich von Brasilien aus, bin ich dann nach Costa Rica gegangen und da, genau, da war ich dann wieder so ziemlich alleine und so. Und dann habe ich halt gedacht, okay, ich hätte Bock, irgendwann später mal so eine Art Co-Living, also so ein, ich habe das damals immer so Free, Hotel für Freelancer, die irgendwie arbeiten, so habe ich das in meinem Kopf gedacht. Mhm. Ich kannte das Wort Digital Nomad auch nicht. Und dann habe ich gedacht, okay, ich mache jetzt mal so einen Guide für Leute, die halt auch online arbeiten, weil ich kannte mich halt sehr gut aus mit dem Backpacking. Das habe ich auch in den Jahren davor schon viel gemacht. Ich war ja auch früher schon in Thailand und so viel unterwegs. Und dann habe ich einfach so ein Guidebook geschrieben, 2012, dann habe ich mich im Sommer halt hier in Deutschland hingesetzt und habe halt so ein E-Book geschrieben und habe gedacht, okay, das ist halt der Travel Guide for People Who Work Online. Das Wort Digital Nomad kannte ich da schon, aber dann habe ich gedacht, weißt, das kennt ja niemand, deswegen nehme ich das gar nicht so mit rein. Und dann habe ich halt dieses E-Book promoted und das hieß Web Work Travel. Und das hat auch ganz gut funktioniert, nur ich habe halt dann irgendwann später so viele dumme Fehler gemacht. Sonst hätte ich da echt was richtig, richtig Großes draus bauen können. Aber so ist das halt im Leben, ne?
Was würdest du sagen im Nachhinein, dumme Fehler?
Ich hatte so ein bisschen Schiss. Ich hatte Schiss, irgendwie rauszugehen und irgendwie zu sagen so, hey, bist du noch da? Jetzt, okay.
Ja, check, okay. check, one, two, hörst du? Okay, du meinst du als Public Figure, also du als Brand rauszugehen, so als Johannes.
Richtig, genau. Ich hatte so ein bisschen Schiss und ich hatte halt auch Schiss, so mit jemand, der so einen kleinen Mini-Online-Business hatte, irgendwie mich da, weißt du, so die Community zu leiten oder solche Sachen zu machen, ja, und sozusagen so, ich hatte so ein bisschen zu viel Angst vor Kritik von anderen Leuten.
Ah, genau, und das, was du jetzt halt machst, also was du dann irgendwann überkommen bist. Jetzt
richtig,
bist du ja also genau. Space
Holder. Ja.
Aber krass, weil genau das ich halt auch hatte ich auch am Anfang. Richtig. Aber nicht in Terms of, dass ich das, also bei den XTM dann auf die Bühne und waren schon einigermaßen selbstbewusst und hatten ja auch Bock, eine Community aufzubauen. Mhm. Aber so die ersten, bei mir war das damals so das erste Freelance-Business, ich erstelle Webseiten für andere oder mache SEO. Da habe ich mich so klein und wirklich so marginal gefühlt. Im Vergleich zu den anderen SEOs in Deutschland, die alle schon eigene Agenturen hatten und irgendwie krasse Umsätze geschoben haben. Und da dachte ich, wer bist du denn als kleiner Freelancer, das überhaupt jetzt zu wagen, anzubieten auf dem Market? So. Und da hatte ich auch echt Probleme so in terms of confidence.
Genau.
Und da war das Gute, dass wir dann irgendwann auf den Philippinen waren. Und da habe ich mich dann getraut, das zu launchen. Aber von Deutschland aus oder Berlin, niemals, Digga. Hätte ich gedacht so, nee, die zeigen mit dem Finger auf mich, die machen sich lustig und so, weißt du?
Genau, nee, das hatte ich auf jeden Fall auch. Also ich habe halt so ein bisschen Schiss gehabt, ich habe halt dieses E-Book verkauft und hätte dann halt sofort alle Leute, die das E-Book gekauft haben, in eine Facebook-Community oder in irgendeine Community einladen sollen und da so ein Membership-Modell oder was auch immer drum bauen sollen. Aber ich hatte irgendwie so ein bisschen zu viel Respekt, mich mit den Leuten zu connecten. Und dann habe ich aber halt dann später irgendwie gesagt, so, okay, ich muss das jetzt machen, ja. Und dann, ja, und dann irgendwann habe ich halt angefangen, dieses Buch, ehrlich gesagt, daran seid ihr schuld.
Wie jetzt? Was kommt denn
jetzt? Nein, aber ihr seid nicht schuld daran, sondern es ist auch wieder so ein dummer Perfektionismus. Aber ich hatte dieses E-Book, dieses Digital Nomad E-Book, hatte ich schon für über 1.000, also ich habe Sales über 1.000 Euro im Monat gemacht für dieses
als Buch. Als Webwork Travel, was eigentlich genau, für digitale Nomaden war.
Genau, ich habe halt Ads geschaltet, aber habe so um die $1,000 im Monat damit eigentlich so umgesetzt. Und vielleicht, also ich hätte davon schon alleine nur leben können.
Ach krass.
Und dann habe ich, dann war die DNX, die erste DNX, wo ich Speaker war bei euch.
In Berlin.
Und dann habe ich irgendwie so auch wieder genau diesen Schiss gehabt, ne? Und hab halt gesagt so, boah, ey, ich kann mich doch nicht, dieses E-Book, ja, das hat eine VA geschrieben, ich habe davon keinen einzigen Satz geschrieben, ich habe nur gesagt, nimm mal diese Wörter da rein, nimm mal diese Orte da rein und schreib das so und so. Und ich konnte mich nicht hinter den Content, ich fand die Qualität des E-Books nicht gut. Dabei hat sich nie jemand über das E-Book beschwert, weil die meisten Leute kaufen das nur.
Klassisch Imposter.
Lesen sie sich eh nicht rum. eh nicht durch,
ja,
ne?
Ja, ja, voll. Ja, und das ist ja auch dieses Imposter-Syndrom, dass wenn du Experte bist auf einem Gebiet, dir nie irgendwas gut genug ist und du dann irgendwie anfällig dafür bist, zu denken, das ist nicht gut genug. Wobei die anderen, die sind ja auf einem ganz anderen Level, die wissen ja gar nicht, die wissen das meiste gar nicht.
Genau, auf jeden Fall. Ja, und das Krasse war halt, ist krass, ist halt auch die Orte, die in diesem Guidebook drin sind, ja, was ich damals geschrieben habe. Da sind sehr, sehr viele heute die Hotspots, ja. Ich habe ja gesagt, Leute, Copenhagen, Medellin oder auch so einfach geile Escapes
Cape wie Bocas
del Toro und so, Cape Town. Ja, das ist alles, also 30% oder 50% der Orte sind auch wirklich heutzutage die Hotspots für die Nomads geworden, ne?
Ja, du warst so früh am Start. Ja.
Ja, auch wenn da halt noch gar nichts, weißt du, da hat halt nie jemand irgendwie, ich kannte das halt vom Backpacking und ich meine, es ist halt so, ne, mit Digital Nomad Hotspots, es ist fast nie die Digital Nomads, die die Orte erschaffen, sondern erst kommen die Surfer, dann die Backpacker und dann, wenn die Infrastruktur ist da ist, dann kommen die Nomads, ne, oder so in der Art. Und naja, aber wie gesagt, und dann habe ich halt kurz vor eurer Konferenz habe ich halt sozusagen gesagt, okay, ihr könnt jetzt das Buch als Lead Magnet kostenlos herunterladen. Und dann habe ich das danach halt irgendwie versäumt, wieder zu relaunchen und wieder paid zu machen und einfach mal so ein bisschen zu verbessern. Und das war echt ein Fehler, weil ich hätte halt einfach so, weißt du, auf die Ads und so aufbauen müssen. Aber na gut, ich meine, das ist alles, sind alles Learnings. Wir müssen alle unsere Erfahrungen machen, ne?
Voll. Hast du denn damals dann ein paar E-Mail-Adressen sammeln können, als du das dann als Lead-Gen gemacht hast? Kostenlose E-Book?
Ja, ich habe bestimmt so 4.000 oder sowas da gesammelt. Ja,
das war mega. Und ich mein, da war die Idee so, ich gehe auf eine Konferenz, ich gehe auf die DNX, da kann ich das auch pitchen. Also mache ich da jetzt ein Lead-Gen raus. Die sind vielleicht nicht bereit, so viel Geld direkt in die Hand zu nehmen.
Ja, ich wollte halt irgendwie, genau, ich hatte das so als Freebie-Produkt dann gedacht und ich hatte halt, wie gesagt, ich konnte irgendwie das Buch nicht so richtig verkaufen. Aber meine Idee war halt, das danach irgendwie 2-3 Wochen später zu launchen. Ich habe sogar bei euch, glaube ich, auf der Bühne gesagt, so, hey Leute, dann und dann kommt das Buch. Ne? Aber das kam halt, ja, das kam halt nie. Hey, da fällt mir gerade eigentlich ein. Habt ihr diese ganzen Talks damals eigentlich schon recorded? Habt ihr die eigentlich alle auf Video?
Müsste ich mal gucken, ey. Immer wieder stolper ich auf so meinem Google Drive irgendwie Large Files, welche willst du löschen? Und ich habe es noch nie übers Herz gebracht, da was von zu löschen. Also ich meine, irgendwo ganz tief in den tiefsten Sphären müsste da noch irgendwo was sein, wenn vielleicht auch Screenshots oder so oder Fotos. So
die ersten Talks so zu sehen, ne? Das war ja.
Ja, Mann. Ey, oder die Bühne, ey, das war so eine Stufe und das war so die Bühne im Vergleich zu, ich weiß nicht, ja, später warst du auch mal auf International Konferenzen und so, ne? Ist ja immer größer geworden, kannst du da gar nicht mehr vergleichen mit dem Peterhaus.
Ja. Und jetzt macht ihr das gar nicht mehr, ne? Oder überlegt ihr nochmal irgendwie oder ein anderes Event oder so zu machen?
Also ganz ehrlich, ne? Wir wurden ja echt, also wir wurden reich beschenkt dadurch, dass wir vorher das Momentum getroffen hatten. Eigentlich nicht gut in strategischer Planung waren, das war nie geplant. Dann auf einmal diesen Hype hatten, auch durch die Medien. Du bist ja dann auch durch die Medien, hast einmal die Runde gedreht, Zeitungen und Fernsehen und so. Also wir waren irgendwie zur richtigen Zeit am richtigen Ort. Aber ich würde nicht sagen, dass das alles nur Glück war, weil man muss ja auch vorbereitet sein gewisserweise. So, wir haben beide einen Background in Veranstaltungen. Ihr
habt beide so hart gearbeitet.
Das kommt dazu, genau. Wir hatten auch Bock. Wir hatten da Bock rauszukommen. Der Pain war irgendwie so groß im 9-to-5, aber wir hatten auch Erfahrung, wir haben beide eine Ausbildung als Veranstaltungskaufleute, das wissen die wenigsten. Und dann ich auch Erfahrung im Online. Deshalb irgendwie waren wir, glaube ich, also ich glaube, hätten wir es nicht gemacht, hätte es jemand anders gemacht. Und in verschiedenen Formen haben es ja dann auch andere gemacht und du ja auch. Und jeder hat so ein bisschen dann mitgeholfen, da daraus eine Bewegung zu machen und Communities aufzubauen. Aber irgendwann, ich habe mal gezählt, ich glaube, das waren über 10 Groß-Events mit Hunderten von Leuten, ne? Und zum einen, du kennst es selber, wenn du so ein bisschen im Mittelpunkt stehst, zieht das auch energetisch ganz schön, gerade auch diese Live-Events. Wobei ich super dankbar bin für die Community. Leute sind alle cool, aber man merkt es trotzdem, dass es ganz schön Energie und Power wegzieht. Also zum einen kam das, zum anderen kam, dass wir dann angefangen hatten, ja schon immer zu gucken, wie investieren wir unser Geld. Aber irgendwann kam Real Estate und dann haben wir auch angefangen, die Häuser zu bauen auf Pangan und in Brasilien. Das lief noch parallel zu dem ganzen DNX-Business. Das war dann so anstrengend, weil wir überhaupt keine Ahnung hatten von Construction oder Architektur oder Entscheidungen treffen. Dann auch immer die ganzen Zahlungen, das Geld auscashen aus Krypto, dann Fiat-Bridges finden, Nachweise. Die machen es einem da schon nicht leicht, gerade wenn du größere Summen dann auch rausholen willst aus dem System. Also es war dann auch immer so ein bisschen zusätzlicher Headache. Und das Dritte war, dass ich irgendwann dachte, so, ich habe irgendwie alles erzählt auf der Bühne oder auch auf meinem Podcast. Ich habe auch heftig viele Podcast-Folgen gemacht, speziell zu diesem Thema. Und dann dachte ich so, das ist irgendwie auserzählt, so für mich. Weil ich habe nichts Neues mehr beizutragen. Ich könnte jetzt irgendwie die 10. Podcast-Folge machen, so wie starte ich als Nomad, wie verdiene ich mein erstes Geld, wie fokussiere ich mich, morgens kalt duschen, Tagesroutinen, Lifehacks. Und dann dachte ich, vielleicht ist ganz cool, das Zepter einfach weiterzugeben und loszulassen. Was jetzt nicht heißt, die Community an sich loszulassen, die sind ja nach wie vor da und wir haben ja dann auch mal einen Krypto-Workshop danach gemacht, der super erfolgreich war. Aber irgendwie auch so den entweder sich immer weiterzuentwickeln, das haben wir ja gemacht, von einer kleinen Konferenz zu einem Festival, wo es dann auf einmal um Persönlichkeitsentwicklung ging, dann um Spiritualität, dann um Investment. Bei dir ja auch, es wird ja, die Themen werden ja auch immer breiter und immer tiefer, würde ich sagen. Und dann an dem Punkt, wo ich dachte, wir irgendwie können wir die Leute gerade nicht mehr weiter mitnehmen, weil wir gerade so ein Plateau erreicht, möchte ich nicht der Schlagersänger sein, der dann irgendwo im Kaufhaus endet und immer noch seinen einen Hit singen muss, wie Rex Gildo und sich dann irgendwann aus dem Fenster stürzt, weil er deprimiert ist. Haben wir es eigentlich glücklicherweise geschafft, dann, wenn es am schönsten war, zu gehen, ohne Wehmut zu haben. Also ab und zu denke ich, das war eine geile Zeit. Wir haben das zu wenig genossen, wahrscheinlich wie jeder, der irgendwie so krasse Peak Experiences hatte. Wir waren dann zu sehr immer mehr, weiter, anstatt mal innezuhalten und zurückzugucken. Aber es war trotzdem alles genau richtig, wie es war. Und dann kam Covid, das war irgendwie auch nochmal ein Riesenzeichen für uns, dass es gerade mit Live-Events nicht weitergehen soll. Yara hatte ehrlich gesagt gar nicht mehr so viel Bock auf das letzte Live-Event. Also sie war ja eh nie der Riesenfan von auf die Bühne zu gehen und vor anderen zu sprechen. Und dachte so, ja, wie wäre das denn, wenn jetzt Covid so krass werden würde, dass das abgesagt werden würde? Weiß ich noch, wir waren zusammen auf Roller auf Pangan, dass man keine Events machen darf. Ich so, nee, das geht auf keinen Fall. Scheiße, ich dachte, wir haben so viele Tickets verkauft, das wäre die größte Katastrophe ever. Und ich so, scheiße, jetzt hat die das manifestiert, weil die ist ja auch immer sehr gut in Sachen manifestieren. Und dann am Ende kam es ja wirklich so mit viel Struggle dann auch mit den Refunds oder nicht Refunds und die Leute in ein Online-Event reinzubringen. Am Ende war es ein Riesenerfolg online, aber es war für uns auch so ein Zeichen, die Live-Events sind vorbei.
Ja, auf jeden Fall. Ich meine, ach, ich finde das auch cool. Also man muss ja auch nicht die gleiche Sache irgendwie immer sein ganzes Leben lang machen und das auch irgendwie durchwechseln und so. Ich mache ja immer noch viele von den Sachen, aber ich muss dazu auch sagen, ich finde das auch, ist natürlich auch nochmal was anderes, wenn man da selber auf der Bühne steht, weil ich mache das immer sehr gerne so schön im Hintergrund und halte mich da zurück, weil das würde, glaube ich, auch viel zu viel von meiner Energie nehmen, wenn ich mich da noch irgendwie so einen Cruise organisiere oder so und dann noch da überall mit da drin bin. Und so ist es ganz okay. So trifft man seine Freunde wieder und lernt noch ein paar neue Leute kennen. Aber ich bin jetzt nicht irgendwie so da im Mittelpunkt. Und das
hast du bei dir vielleicht ein bisschen besser gemacht, dass die Cruise an sich, die Nomad Cruises, sind an sich ja schon ein fetter Brand und ein großer Magnet. Bei uns war immer DNX, gleich Feli Markus und dann hieß immer, sind Feli Markus dabei. Wir haben es ja auch bei den Camps gemacht, dann hat mein Camp Manager und die erste Frage war immer, sind Feli Markus dabei? Obwohl die anderen Manager echt einen geilen Job gemacht haben und ich glaube, alle hatten auch viel Spaß auf den DNX-Camps, als wir irgendwann nicht mehr da waren. Aber es hing dann irgendwie doch, war Fluch und Segen. Ich meine, wir haben dann auch natürlich viele Leute attracted durch uns, durch unsere Personality, aber es hing dann immer auch an uns beiden persönlich so und wir haben es nie geschafft, die Marke komplett alleine laufen zu lassen, was vielleicht auch okay ist.
Ja, es geht ja. Ich meine, wie gesagt, ist ja alles cool. So, das mit dem Real Estate ist ja auch cool, was ihr da jetzt heutzutage so macht. Und ja. Und
Wie kam das denn bei dir mit den, obwohl, ja, ist jetzt eine lange, fette Geschichte, aber mit den Cruises, da müssen wir auf jeden Fall gleich nochmal eingehen. Weil das war auf jeden Fall auch wieder so ein richtig fettes Ding von dir, wo du so wirklich am Zahn der Zeit warst. Nicht so wie mit den Hostels, wo du ein bisschen zu früh warst. Ich glaube, da warst du genau on point, ne?
Genau, bis heute. Das war richtiges Timing, würde ich mal sagen. Und ja, ja, auch mit eurer Hilfe, ne? Ich meine, ich kann das ja nochmal, wir können da ja nochmal kurz drüber sprechen.
Interessiert bestimmt viele.
Also ich war ja dann, genau, dann war ich ja quasi, nachdem ich bei euch auf der DNX gesprochen habe und so, habe ich halt irgendwie auch an verschiedenen Nomad-Projekten gearbeitet, aber nichts so richtig gehabt und auch immer die so ein bisschen überlegt, so was mache ich jetzt eigentlich? Will ich irgendwie ein Produkt machen oder was auch immer? Und ich hatte halt auch, wie gesagt, noch weiter ein gutes Online-Business-Einkommen, war da jetzt irgendwie nicht so gezwungen, irgendwie was zu machen und habe dann halt angefangen, diese Facebook-Gruppe richtig aufzubauen, die internationale Facebook-Gruppe.
Boah, wie viel hat die jetzt?
Und die wuchs. Die hat jetzt, glaube ich, die hat jetzt fast 70.000 Mitglieder.
Alter.
Und damals hat sie halt, ich habe mich halt da wirklich drum gekümmert. Das war auch wieder so ein Ding, ne? Am Anfang war die Facebook-Gruppe nur für Leute gedacht, die mein Buch gekauft haben. Und dann habe ich gesehen, so, hey, in meiner Gruppe sind irgendwie 100 Leute, aber da wollen 500 Leute rein. Also ich brauche irgendein anderes Business-Model, aber ich kann nicht einfach, wenn ich sehe, dass hier so viel Demand ist und so viele Leute Bock haben auf dieses Thema, die Leute quasi da außen vor lassen. Das heißt, die Gruppe muss irgendwie umsonst sein. Ja, und dann habe ich die halt weiter aufgebaut, aber ich hatte halt wirklich kein ordentliches Business-Konzept, wollte aber irgendwas mit Digital Nomads machen, weil mir das halt auch selber am Herzen lag und auch irgendwie so ein bisschen meine eigene Passion war.
Ja, voll.
Und dann habe ich gedacht, okay, ich mache jetzt mal, baue jetzt mal irgendwie, mache Sachen in Tarifa und baue dann Coworking Space auf. Und darüber habe ich dann im nächsten Jahr bei eurer DNX gesprochen, dass Tarifa so ein geiler Digital Nomad Hotspot ist. Und habe dann da angefangen, da so Events zu organisieren. Und ihr wart ja dann auch dabei, ne? Bei dem Event und so.
Ja, wir waren mal bei 2-3 Meetups.
Aha. Genau, ihr wart dann bei den Meetups dabei.
Und ein Camp haben wir, glaube ich, gemacht. Das erste. Ich glaube sogar das erste haben wir in Tarifa gemacht. Unser DNX Camp.
Genau, das kann sein. Ja,
aha.
Ihr habt da ein Camp gemacht und ich habe so ein paar Meetups und wollte halt sozusagen sagen, okay, wir wollen jetzt hier das Bali of Europe, das habe ich immer so gemacht, irgendwie wollte ich halt diesen Ort pushen und Tarifa ist ja auch eigentlich richtig cool, ne? Also ist halt ja eher so ein Kitesurf-Ort, aber kriegt auch gerade noch super Momentum. Das Problem ist halt nur, dass der so ein bisschen klein ist und dass es einfach schwierig ist, da überhaupt noch eine Unterkunft zu kriegen heutzutage.
Recommendations, ne? Ja.
Ja, ist super kompliziert. Aber früher war es halt so, dass man da wirklich für 500€, 600€ Monatsmiete am Strand leben konnte. Und dann wollte ich das halt so als Nomad-Hotspot aufbauen und habe da sogar auch dann Coworking-Space eröffnet und wollte so Apartments dazu mieten, die ich dann habe. Aber dann habe ich in Facebook gesehen, so hey, da ist so ein Repositioning-Cruise relativ günstig, der geht nach Brasilien. Und ich wollte sowieso nach Brasilien fahren den Winter. Und dann habe ich gedacht, hey, wie geil wäre das denn, wenn wir auf diesen Cruise gehen, irgendwie ein bisschen Networking machen, wie auch immer. Und dann kommen wir in Brasilien an und können dann so ein bisschen da zusammen rumreisen. Weil ich halt noch aus meinem Trip von 2011 halt wusste, wie schwierig das ist, wenn man, weißt du, so alleine nach Südamerika musste irgendwie überall Leute neu kennenlernen und so.
Gerade Brasilien.
Und zu der Zeit, ja, und zu der Zeit gab es halt nicht viele Digital Nomad Events, ne? Es gab halt nur ein bisschen was in Bali, ein bisschen was in Chiang Mai. Und ich hatte halt diese Gruppe mit den 5000 Mitgliedern. Und dann habe ich das da gepostet. Und ich glaube, ihr habt das auch noch geteilt. Und Conny hat das auch noch geteilt. Conny
Dass Bisalski wir selber auf der Cruise sind, haben wir geschrieben. Ich glaube, das.
Genau. Ja, dass sie auch mitkommt. Und dann hatten wir echt nach 3 Wochen, hatten wir dann 100 Leute, die den Cruise gebucht haben. Und dann haben wir uns halt auf diesem Cruise-Ship getroffen. Aber das war natürlich halt wirklich vom Timing her sozusagen perfekt, weil es halt noch nicht viele andere Orte gab, wo man Nomads treffen konnte. Und
Knaller,
war das schon ein bisschen,
Der Knaller war ja auch der Preis, ne? Über dieses Repositioning-Modell. Vielleicht kannst du das nochmal erklären.
Genau, mit Drink Package und allem Taxes und allem drum und dran waren es 400 Euro oder sowas hatte der damals gekostet.
Für 10 Tage oder so, ne? Aber ich glaube, das ging auch nur, weil Repositioning heißt ja, das ist ein, obwohl war da, nee, da war kein echtes Programm, ne? Sonst haben die, glaube ich, noch mehr Programm. Repositioning heißt, dass so ein Cruise-Ship von A nach B gebracht wird, wo es dann wieder eine andere Route fährt, oder?
Genau, also die Kreuzfahrtschiffe sind ja so, dass die quasi im Mittelmeer sind im Sommer und im Winter fahren die nach Südamerika oder fahren in die Karibik und also machen halt quasi Strecken vor Brasilien. Und die Kreuzfahrtgesellschaften müssen diese Schiffe woanders hinbringen, also müssen die dann halt überführen. Und früher war das halt total unpopulär, diese Schiffe, weil das halt auch 10 Tage dauert, so ein Schiff darüber zu fahren. Und die Gesellschaft, mit der wir gefahren sind, damals hatte das gerade in diesem Jahr gestartet. Das heißt, die hatten auch gar keinen Brand oder was auch immer. Und dadurch war halt überhaupt gar kein Demand dafür da, ne? Und dann habe ich es halt gesehen, also ey, das ist günstiger als der Flug nach Brasilien zu kommen. Und du kriegst noch kostenloses Essen irgendwie mit dazu. Und ja, heutzutage sind die meisten dieser Fahrten schon nochmal wesentlich teurer, aber früher war das halt echt, ja, also sonst hätte ich es, ich meine, mit den Preisen heutzutage ohne den Brand von Nomad Cruise wäre es nicht mehr so easy, das zu organisieren, aber ja, genau, das war hat halt voll dazu gespielt, ne, dass es mega günstig war und dann die Kreuzfahrtgesellschaft hat gesagt so, hey, was wollten ihr hier? Woher kennst du denn die ganzen Leute? Und ich so, ja, ich kenne die aus dem Internet. Und dann so, hä? Du triffst dich mit Leuten aus dem Internet auf einem Kreuzfahrtschiff? Genau, und dann haben wir da ja Workshops und so gemacht. Ihr habt ja auch einen Talk gemacht. Ich habe ja von der Gesellschaft dann irgendwie das Theater mal für, oder die Disco als Meeting Point für 2 Abende geschenkt gekriegt. Und dann haben sie gesehen, ach, das sind ja eigentlich doch ganz nette Leute, die können hier öfters mal sein. Und dann haben wir halt mit der Gesellschaft Pullman Tour 10 Fahrten organisiert am Ende, was ja immer größer geworden sind, wo wir dann auch teilweise mit über 500 Leuten gefahren sind über den Atlantik. Und ja, und dann kam Covid, ne?
Machst du noch was mit Pullman?
Nee, Pullman Tour ist, diese Gesellschaft ist dann insolvent gegangen.
Warte mal, erzähl mal, bei Covid warst du da auch mit Nomad Cruise, also insofern direkt betroffen, als dass du auch schon irgendwie vorverkauft hattest, so wie wir ja, mit der DNX?
Fall. Ich hatte schon über 150 Tickets verkauft, von Kolumbien nach Portugal. Und war in Mallorca und hab das echt so, boah, fuck, so kommen sehen und die waren nicht mehr responsive. Ich habe die angeschrieben, habe gesagt so, hey, was passiert hier jetzt und so. Und du hast halt so richtig gesehen, dass keiner irgendwie weiß, wie er mit der Situation umgehen muss. Ja. Und das, was halt da wirklich, wo ich wirklich Schwein gehabt hatte, ist, dass wir diese Gesellschaft zu dem Zeitpunkt nicht bezahlt hatten, obwohl wir das gezahlt haben mussten. Und sonst
hätte ich, das nicht gemacht?
Hätte ich richtig Kohle verloren.
Warst du einfach faul oder hast du spät überwiesen?
Nee, weil die Aufgabe nicht gemacht wurde von meiner Assistentin.
Ach, das ist cool. Ich kann das so nachvollziehen, nachempfinden und fühlen. Und zwar dann auch dieses Verantwortlichkeitsding, ne? Dürfen wir Events machen? Dürfen wir kleine Events machen? Dürfen wir große Events? Unter welchen Auflagen? Ja, das muss die Merkel entscheiden, die Bundesregierung. Nee, das muss irgendwie das Land Berlin entscheiden. Nee, das muss die Stadt Berlin entscheiden. So, und bei uns im Inbound, also im Customer Service, kamen dann immer mehr E-Mails, wie sieht's aus mit den X? Findet das statt? Ich will Flüge buchen, ich will Züge buchen, ich will Hotels buchen. Und wir waren so völlig in der Hängepartie, weil wir dann auch schon quasi in Verträgen drin waren mit der Event-Location. Die haben gesagt, wir lassen euch nicht raus, wenn das nicht offiziell verboten wird, diese Groß-Events. Und dann dachten wir aber, shit, ey, irgendwie kann man das ja auch nicht verantworten, das dann trotzdem durchzuführen. Das gibt ja einen riesen Shitstorm. Auch wenn wir das für übertrieben gehalten haben, damals schon mit dieser ganzen Virusgeschichte. Und waren da voll in der Bedrohung. Und das war dann eine wochenlange Hängepartie, wo wir dann irgendwann echt in Vorleistung gegangen sind, haben gesagt, wir canceln das auf eigene Verantwortung. Und im Worst Case müssen wir gucken, wie wir da aus den Verträgen wieder rauskommen. Bieten den Leuten Refund an. Das ist, glaube ich, so das Fairste. Und zum Glück wurde das ja dann irgendwann offiziell untersagt, Groß-Events von der Regierung, und dadurch sind wir dann aus allen Verträgen wieder rausgekommen. Aber das war echt eine special Situation für dich wahrscheinlich auch, ne?
Ja, auf jeden Fall. Ich habe den Cruise quasi gecancelt, auch bevor ich das okay von der Gesellschaft gekriegt habe. Mm. Die haben gesagt so, nee, kannst du nicht canceln.
Mm. Und auch. Nee, ihr seid in den Verträgen.
Ja, ich habe wirklich die Nacht daran rumgeüberlegt und habe so gedacht so, hey, scheiße, das irgendwie das hier, das haut doch alles nicht mehr hin. Mm. Und dann habe ich mich nochmal hier mit einem Anwalt unterhalten und so, habe gesagt so, hey, was kann ich denn da machen? Irgendwie geht das so? Und er hat gesagt, okay, geht wahrscheinlich, kriegst du wahrscheinlich irgendwie hin, also kommst du wahrscheinlich irgendwie raus, und dadurch, dass ich das dir noch nicht die Kohle da komplett gezahlt hatte,
war
das okay, und wir haben dann eigentlich alle Leute innerhalb von einer Woche gerefundet, und das war gut, aber es war wirklich ziemlich, ja, das war richtig krass, da kann ich
mich ganz genau erinnern. Das war intens, ne? Ey, das sind so Sachen, die damit rechnet man einfach nicht, oder?
Ja.
Das kam so out of nowhere, ey. So gefühlt, die Welt ist stehen geblieben und auf einmal gibt gar nichts mehr. Das war so krass.
Ja.
Was auf der anderen Seite dann auch wieder gut war, weil diese Panik war ja so sehr im Feld. Also wir hatten dann entschieden, wir machen es nicht in Berlin, aber versuchen die Leute, wir sind auch selber in den Customer Service gegangen und haben dann wirklich mit 500, ich glaube, wir haben 500, 600 Tickets schon Vorverkauf gehabt, 500 Leuten one-on-one hin und her geschrieben, Yara und ich so, also wochenlang, ne, weil uns das so wichtig war.
Okay.
Und haben überlegt, okay, was machen wir? Wir bieten denen ein Online-Festival an. Und wie kriegen wir möglichst viele Leute überzeugt, dass es dann doch wert ist, sich ihr Ticket nicht refunden zu lassen, sondern mit uns diese Online-Konferenz zu machen, ist, dass wir so krass overdelivern, wie es nur geht. Und dann haben wir alle Main-Event-Speaker gefragt und alle Workshop-Referenten, ob die immer noch am Start wären mit einem Online-Vortrag, den wir dann live schalten an dem Tag von dieser Online-Konferenz. Aber wir beide, Yara und ich, was die Leute eigentlich immer haben wollten, dass wir noch mehr Präsenz auf der Bühne zeigen oder die halt noch mehr sagen oder Talks machen, dass wir beide 2 Tage komplett Programm machen. Ich glaube, wir haben dann 4 Talks gemacht und am Samstag und Sonntag aus dem Coworking Space in Pangan auch noch Gastspeaker dabei gehabt. Und das hat echt gut funktioniert. Ich glaube, so 70-80% haben gesagt, wir behalten die Tickets, wir sind dabei. Mussten dann nur noch 20-30% quasi refunden. Ja. Und konnten bei Google, bei Facebook Ads mehr oder weniger voll aufdrehen, weil kaum einer hat mehr geschaltet. Das war ja wirklich so eine Phase, wo keiner mehr wusste, so dreht die Welt sich überhaupt noch weiter oder gibt es eine Zukunft für uns alle. Waren so diese, geht ja nach so einem Bietersystem, waren so die Ad-Preise so günstig, dass wir am Ende des Tages dann also mehr Teilnehmer, über 1000 Teilnehmer hatten, als wenn wir das Event live gemacht hätten. Und dann hat es doch wieder gut outgeturnt.
Quasi mehr verkauft. Ihr habt quasi richtig Gewinn daraus gezogen und
mehr als wenn wir das in Berlin gemacht hätten. Auf jeden Fall, weil wir waren aber auch nicht smart, also aus unternehmerischer Sicht, wenn es darum geht, so möglichst viel Profit zu machen, hätte man wahrscheinlich den X bei 500, 600 Leuten lassen sollen in einem Heimathafen, wo dann die Marge am höchsten war, weil die Kosten am geringsten waren in terms of location. Als wir dann den Sprung auf 1000 gemacht haben, waren wir auf einmal bei 50, 60, 70k allein für die Technik und die Location. Und davor waren wir irgendwie bei 20k oder sowas. Weißt du, da wurde unser Gewinn immer weniger, obwohl wir mehr Teilnehmer hatten. Und so konnten wir dann bei dem letzten Event, bei dem Online-Event nochmal so richtig schön Marge machen, weil wir kaum Kosten hatten.
Ja, das ist cool. Ja. Das heißt, ihr habt das dann quasi wirklich noch retten können. Ja, mit dem Cruise, das war schwierig. Da irgendwie das Geld wäre mir nichts mehr dazu eingefallen, aber naja.
Aber dafür, also war es erstmal ein Problem, dann irgendwie neuen Anbieter zu finden, und waren die Leute dann umso mehr heiß, als es dann wieder losging? Weil bis dahin hast du auch schon über 10 Cruises gemacht, oder wie viel? 15? Das ging ja echt krass ab bei dir.
Ja, wir haben ja jetzt, wir haben ja jetzt einen Cruise organisiert. Ich weiß nicht, ob du das weißt, im Mai hatten wir jetzt einen. Und das war der erste durch Italien, und der war im Prinzip nach 3 Tagen ausverkauft.
Das meine ich ja. Das ist wie geil. Ja. Welche Nummer war das? Cruise Number?
Das war jetzt Nummer 11. Ja.
Und du hast ja auch voll viele Leute, die committed, also so, wie sagt man so, Wiederkäufer, ne? Also voll viel Stammpublikum. Wie viel Prozent ist das bei dir? Also absolute Fans.
50% oder so. Boah, sind eigentlich mal. Also wir haben super viele Leute, die auch schon 5-mal dabei waren oder so, oder 3-4-mal. Das ist echt wirklich viele. Ja, ich meine, man lernt sich halt auf so einem Schiff gut kennen, ne? Und dann reist man auch viel zusammen und das erschafft halt quasi so eine Community. Und dadurch, sage ich mal, sind die Leute halt noch mehr connected. Und von daher, ja, kommen die dann immer gerne wieder. Und genau, wir haben das jetzt halt mit einer anderen Gesellschaft gemacht. Wir hatten das mit Costa gemacht. Und das war schon nicht easy, das überhaupt wieder zu starten. Also auch wenn man schon 10 Trips gemacht hat, ist es nicht, dass die alle sofort sagen, so, ja, cool, eine Gruppe von 300 Leuten kommt hier aufs Schiff. Also das ist schon, war schon ein bisschen tricky, aber es hat sehr gut funktioniert für die Umstände und so. Und wir sind jetzt auch in, ich weiß jetzt nicht genau, wann du den veröffentlichst. Wahrscheinlich, wenn der bald live ist, der Podcast, dann haben wir schon den nächsten Cruise live jetzt gerade. Ja.
Website?
Und,
URL? Hm? Wie ist die URL? Wie ist die URL?
www.nomadcruise.com. Genau, da könnt ihr sehen, wo wir dann hinfahren. Also wir fahren nach Südamerika. Hm. Da kommen alte Memories wieder hoch, sage ich mal so, bei dem Trip. Aber mehr kann ich da gerade nicht zu sagen, weil wir gerade noch so zwischen verschiedenen Optionen springen und auch noch im Verhandeln sind. Aber ich hoffe, dass Stand, wenn wir jetzt gerade sprechen, der Cruise schon live ist, wenn das hier veröffentlicht wird. Oder halt irgendwie innerhalb der nächsten 2-3 Wochen. Aber ich gehe auch davon aus, dass das relativ schnell wirklich voll ist, weil da wirklich ein großes Interesse ist, vor allem jetzt nach so vielen Zeiten, nach so langer Zeit von den Leuten, die auch damals dabei waren, die wollen auch alle wiederkommen, ne?
Ja.
Und das wird, glaube ich, richtig geil, ja.
Krass, und wenn das noch nicht live ist, weil der geht ja ziemlich bald live, der Podcast, dann kann man sich bei dir bestimmt auf dem Sign-up oder Newsletter mit seiner E-Mail eintragen, dass sie eine Infos
kriegen. Genau, richtig.
Sobald die Route steht, oder?
Einfach auf nomadcruise.com gucken und da gibt es Newsletter und vielleicht mal die Filme angucken. Also da sind ja so ein paar Videos, so ein bisschen, wie das Ganze funktioniert. Also das ist schon ein geiles Event. Ich als Founder möchte ich da jetzt aber nicht zu viel drüber sagen, aber guckt euch das mal an und lest mal so ein bisschen, was andere Leute dazu schreiben und sagen und so. Und wenn ihr Bock habt, irgendwie das Nomad Live zu starten, dann ist ja, das ein mega dann, geiles so, Ding.
Zum Connecten, weil man andere Leute kennenlernen,
Leute überhaupt kennenlernt, mal, das,
mal den Flavor genau, zu testen, tasten, quasi von dem Lifestyle und Leute kennenzulernen, die ähnlich denken wie du, die ähnlich ticken wie du und man fühlt sich auf einmal willkommen, empfangen, verstanden. Ich glaube, das ist super wichtig, gerade zum Starten. Das hat uns voll geholfen.
Genau, ja, es gibt wahrscheinlich da wirklich echt, also sehr, sehr viele Leute sind dadurch, haben dadurch ihre Jobs gekündigt, haben irgendwie neue Sachen gemacht, jetzt nicht, weil sie halt auch einfach gute Möglichkeiten dann auf einmal gekriegt haben, ne, mit irgendjemand zusammenarbeiten oder dann irgendwie so ein bisschen nochmal das Mindset so, hey, der kann das, dann kann ich das auch, ja. Und ja. Genau, das
hat, oder Inspiration, ja. Ne? Inspiration. Ich bin da gar nicht mehr so eng und nah in der Szene drin. Gibt's gerade irgendwie so neue Hype? Nicht Hype, aber so irgendwie neue Businessmodelle. Es gab ja mal dieses Airbnb-Modell, was dann so voll angesagt war. Was war noch alles? Dropshipping war mal ganz groß. Bei uns in den Anfängen war dann ein E-Book. Gibt's gerade irgendwas? Ja. AI, Krypto, VR, whatever, irgendwelche.
Also, was ich halt gemerkt habe jetzt auf dem letzten Cruise, die ganzen AI-Talks, die gehen halt alle ab, ne? Da sie laufen alle Leute hin und wollen alle sich irgendwie mit dem Thema auseinandersetzen. Mhm. Ansonsten merke ich, dass halt wirklich das Thema Real Estate, gerade unter den Nomads, die schon ein bisschen länger dabei sind, sehr, sehr beliebt ist und Leute überlegen, wo sie was kaufen und wo sie hingehen. Und da gibt es ja auch gibt es auch verschiedene Projekte und so drumherum. Das ist auf jeden Fall auch immer so.
Auch immer mehr so Eco-Villages, so in Richtung auch für Nomads und Nomad-Villages, Nomad-Communities.
Spannend. Genau, oder jetzt, ich weiß nicht, was du hier, ob du das weißt, was da Matthias Zeitler in Bansko, so, der hat das ja so, das Nomad-Dorf da aufgebaut und jetzt hat er so ein riesen Co-Living den er vielleicht kauft mit 200 Apartments und wo die Leute halt die einzelnen Apartments kaufen können und so. Also da gibt es einige Projekte so, und es gibt natürlich immer wieder neue, ich sag mal, neue Orte, die jetzt beliebt sind. Ich sehe, dass sehr, sehr viele Leute auch langsam auf die Philippinen fahren, dass das da auch richtig am Kommen ist. Und Sri Lanka, das ist auch richtig so am Kommen.
Alles in deinem Guide schon drin gewesen. Alles in deinem Webwork. Ja, Philippinen hast du groß geworden, Sri Lanka, alles, ne? Richtig. War so krass, ey. Ja. Der war richtig gut.
Man muss halt nur gucken, man muss eigentlich nur mit den Backpackern sprechen und fragen so, hey, was sind gerade die richtig coolen Orte? So ein bisschen off the track, und das werden so die nächsten Hotspots, wo dann irgendeiner von den Leuten sagt, hier will ich aber auch meinen Job verrichten können, genau. Ja.
Zumal ja mittlerweile das Internet auch durch die Local SIM-Cards oder Starlink, wir haben jetzt hier zum Beispiel Starlink besorgt in Brasilien an der EIA, habe jetzt 200 Mbit Download, das Internet auch immer besser wird. Ja. Das war ja früher auch noch so eine fette, fette Challenge für die ersten Nomads.
Früher auf jeden Fall. Also früher habe ich, als ich am Anfang gereist bin, habe ich immer die ganze Zeit erstmal recherchiert, ist da überhaupt
Internet? Damals in den 70ern. Früher, ey, wir hören uns an. Aber ja, das war ein echtes Thema.
Genau, also auch noch vor 10 Jahren, ne? Und das Mobile Internet war nicht gut, und ich meine, es ist teilweise, glaube ich, immer noch nicht so gut also es gibt immer noch viele Stellen, wo es immer noch nicht so perfekt ist. Aber generell ist es ja so, da wo Touristen sind, besteht auch immer das Interesse, gutes Internet zu haben. Und die Besitzer von den Gästehäusern oder was auch immer kümmern sich auch darum, ne? Dass es gute Connection gibt.
Weißt du, was ich mir mal denke, so was wirklich noch so ein Breakthrough-Product wäre, aber da verhindern wahrscheinlich die Netzanbieter, die so die Autorität haben, wäre sowas wie Google Fi, das wurde mir jetzt aber gesperrt, weil ich zu wenig in den USA telefoniert habe, wirklich eine Local SIM-Karte, also eine SIM-Karte für die ganze, für den ganzen Globus als eSIM in deinem Rechner, in deinem Phone, du musst nicht mehr die SIMs wechseln und bist dann immer in den Local Anbietern eingeloggt, aber zahlst dann nur einen Flat-Tarif.
Es gibt technisch ja dieses Eralo, ne?
Garalo? Eralo?
Ne? Ja. Eralo. Das ist quasi ein Anbieter, wo du eSIMs in der ganzen Welt kaufen kannst. Da musst du nicht immer irgendwie dir das suchen, sondern kannst dir schon vorher für Brasilien die eSIM kaufen. Ist aber natürlich dann immer ein bisschen teurer, aber es hängt auch immer so ein bisschen von den Tarifen ab.
Ach, geht. Aber ey, ich hatte nämlich mal so Dinger im auf dem Radar, im Auge, und da war das so absolut Scam, so voll die Mondpreise. Aber jetzt bin ich gerade auf der Website, habe Thailand geguckt, zum Beispiel DTAC ist jetzt nicht der größte Anbieter, aber hat, glaube ich, eine ganz gute Coverage. Und da kriegst du für 15 Tage Unlimited und Internet $20, ist jetzt immer noch nicht geschenkt. Aber wenn du das mal hochrechnest, $40, und du hast quasi eine Flatrate für den ganzen Monat. Schon mal besser als das, was ich gesehen habe.
Du kannst die ja schon vorher einrichten, ne? Du machst einfach schon mal von hier aus, setzt du dir die eSIM rein, und dann kannst du da genau.
Verlinke ich machen. In den Shownotes. Ja. Cool. Also geht's ja auch voran.
Ja, auf jeden Fall. Ja.
Warst du jetzt selber auf der Kurs im Mai?
Ja. Also ich mache das auch noch so. Ich meine, das Ding ist halt, Covid hat mir das halt da damals versaut oder so in der Art. Ich wollte da irgendwie noch ein bisschen mehr rausmachen und irgendwie das Ganze noch ein bisschen cooler machen und so. Und ich mache jetzt quasi da weiter, wo ich damals aufgehört habe. Aber
warte mal ganz kurz. Das war diese Passportgeschichte oder wie hieß das? Irgendwie so einen Zugang zu kriegen, ne? Wie so ein Soft Landing? Nee, was genau? Hattest du da nochmal für ein Produkt? Du hattest, glaube ich, über die Cruise hinaus nochmal andere Sachen probiert. Und war da nicht mal eine Geschichte?
So, ja, so. Wir haben ja noch ein Membership, ne? Inzwischen.
Das meine ich dann.
Ja. Und wir haben jetzt auch so eine Art Membership. Das kostet also so 300 Euro im Jahr, wo wir verschiedene Reunions auf der Welt organisieren. Weil ich habe halt immer das Problem, oder was ich immer beim Cruise gesehen habe, ist so, dass die Leute connecten super cool, aber danach entsteht halt auch immer noch eine mega Arbeit, sich irgendwie weiterhin zu sehen oder was auch immer. Und ich habe auch früher mal sehr viele Reunions in verschiedenen Orten noch weiter so organisiert, aber es funktioniert halt besser, wenn wir da so ein bisschen Buy-in haben von den Leuten, die dann auch Bock darauf haben.
Committed sind.
Und genau, und jetzt bauen wir halt quasi diesen Membership auf und der besteht halt nicht nur aus diesen Reunions, die wir weltweit organisieren. Wir hatten dann teilweise auch so Konferenzen noch organisiert. Ich war letztes Jahr, waren wir in Kapstadt, haben wir auch für 200 Leute eine Konferenz organisiert, aber diese globalen Konferenzen habe ich absolut keinen Bock mehr drauf, weil das so schwierig ist, das zu organisieren, weil man sich nie auf die Anbieter verlassen kann. Ne? Also du weißt halt nicht an dem Tag, wenn du es zum ersten Mal machst mit Leuten, also man muss halt irgendwie so ein bisschen seine das Connections aufbauen.
Das war zu krass. Leuten. Auch bei uns mit Lissabon nicht, und Bangkok und wir haben ja auch International genau. Events gemacht. Und wenn du das ganz sauber...
Man macht halt einen Ort richtig. Und dann ist es...
Cool. Vor allem auch die ganze Textgeschichte, wenn du das sauber aufsetzen willst. Du musst dann noch so Umsatzsteuer-IDs anmelden in Portugal, um das abführen zu können. In Thailand haben wir irgendwie so irgendwelche Vehicles genutzt. Und manchmal ging das über Eventbrite, manchmal nicht. Ja, auf jeden Fall ein Pain in the ass. Und wie du sagst, immer neue Event-Locations, immer neue Technik, immer neue Bühne, immer neue Werbemittel.
Genau, genau. Das ist richtig. Und deswegen, also wir haben das halt dann so als Covid Überbrückung gemacht, aber jetzt, genau, haben wir dann halt gesagt, okay, wir machen halt nicht mehr diese großen Konferenzen, sondern wir machen so Reunions auf der Welt und wer dann Bock hat, sich in Buenos Aires oder irgendwie im Oktober in Madeira zu treffen und so und da Mitglied ist, wird da eingeladen und dann haben wir da Leute, die wir kennen, die sich da so ein bisschen darum kümmern, dass man halt super da starten kann. Und was wir jetzt auch gemacht haben, ist, wir haben halt so Online-Kurse produziert, ne? Also so zu dem Thema Steuern für Digital Nomads und wie findest du die richtige Destination und so. Und wir nehmen diese Kurse immer kurz vor dem Cruise auf, weil dann sind ja die ganzen Speaker.
Ach, die Speaker an sich contributen. Ach, wie cool. Aha.
Genau, also wir haben halt sozusagen so 2-3 Stunden für den Speaker, der das macht und dann machen wir so verschiedene Chapter da rein und haben jetzt erstmal 5 Kurse aufgenommen, aber ich habe da schon ein ganz gutes Gefühl mit, weil halt gerade dieses Nomad Life schon sehr, sehr tricky ist und man und es auch nicht einfach ist, so die richtigen Infos dazu zu finden und ich kenne ja einfach tausende Leute, die das schon Ewigkeiten machen und auch gute Speaker sind und wo ich weiß so, hey, wenn man denen mal mit denen mal eine Stunde was aufnimmt, dann ist das auch richtig High Quality und gut und das ist halt die Idee, das so miteinander zu verbinden und genau, das ist quasi so ein Side-Project, aber könnte eventuell auch relativ schnell viel größer sein als der Cruise. Ich muss mal gucken.
Weißt du, warum ich mich gerade so beömmeln musste?
Okay.
Ich hab dich gesehen und dann hatte ich das Bild vor Augen, wo wir zusammen den Downwinder gemacht haben. Oder ich weiß gar nicht, ob ich mit auf dem Wasser war. Von Prea zum Plakka in Jerry. Und du dann irgendwie voll dein Kite gedroppt hast in den Salat und alles verheddert war. In diesem Mangroven-Ding, weißt du noch? Ich weiß nicht, ob du dich erinnerst. Aber ich,
nee,
du konntest eigentlich viel besser kiten als ich.
Ah, ich weiß, ganz am Ende, ne?
Ja!
Ja.
Du hast mir so leid getan, aber vorbei. Alles verheddert. Ja, dann war vorbei. Den haben wir auch nicht mehr hochgekriegt. Ja. Und du hast irgendwie nur gesagt, so Salat oder Kabelsalat oder irgendwas mit Salat. Und ich fand das so witzig in dem Moment, dich da so zu sehen. Da muss ich sagen, da warst du auch schon wieder eine Inspiration für uns mit dem Kiten. Da warst du ja auch schon viel früher dran.
Ja. Macht ihr das denn noch viel oder... Bist du viel am Kiten oder?
Ja, wir waren jetzt eine Saison nicht hier, wegen der Schwangerschaft. Da waren wir so, sie konnte ja erstmal 3 Monate nicht reisen. Sie ist ja dann im März 22, also von einem guten Jahr schwanger geworden. Dann sind wir auf Copacabana geblieben, die ersten 3 Monate. Konnten dann Juni, Juli, August, also so eine Schwangerschaft ist immer so Trimester unterteilt, drei Teile. Ne? Erste Trimester darfst du nicht reisen, dann durften wir fliegen, dann sind wir zurück nach Deutschland. Und Österreich, Schweiz haben so ein bisschen so mit der Komoot-App viele Wanderungen gemacht. Es war voll schön in der Natur, weil sie konnte sich endlich wieder bewegen, ihr war nicht mehr so schlecht, hat auch alles gut mit dem Bauch funktioniert. Ibiza haben wir mal ausgecheckt, Santa Gertrudis, Kennst du dich auch aus, ne? In Ibiza? Genau, fanden wir eigentlich auch
Ein
ganz
bisschen,
nett.
aber ich
Aber
finde
jetzt.
ja Mallorca richtig cool. Also jetzt nicht da, wo du immer warst, aber
Ja, Ballermann. Alter, da gehen meine Kumpels immer noch hin, ey. Ich krieg da immer noch WhatsApp. Waren geile Zeiten. Waren geile Zeiten, aber es ist echt so wie so ein Flashback in die Vergangenheit, wenn ich das sehe.
Ja, ich habe da ja 2 Jahre gewohnt in Mallorca und ich finde es richtig geil,
Palma, ne?
weil das so super connected ist, genau. Also Palma war wirklich sehr cool und ich möchte auch in Zukunft da wieder mehr Zeit verbringen, weil das einfach eine, ja, ist einfach eine coole Base. Und da tut sich auch gerade viel, da sind auch super viele Coworking Spaces und so und genau, wenn man mal irgendwie zu seiner Family hier möchte nach NRW,
Super
gibt
nah,
es
ne?
jeden Tag 20 Flüge, ne?
Ja.
Und das ist halt echt wirklich easy so, ne? Deswegen habe ich schon Lust, da mal wieder ein bisschen mehr Zeit zu verbringen. Kriege ich jetzt gerade nicht hin, aber irgendwann vielleicht mal zum Retirement.
Early Retirement.
Ja,
Ja, um den Loop zuzumachen,
genau.
also sind wir letztes Jahr
Und
gar nicht hier gewesen, aber jetzt sind wir quasi hier wieder angekommen. Der wurde ja im Floripa geboren und dann sind wir im Juno. Vor 5 Wochen hierhin und ich finde es wieder so geil, in der Lagune zu sein, kiten zu können. Ich habe es noch nicht oft aufs Wasser geschafft. Ändert sich so echt so ein bisschen mit Kind, das ganze Leben komplett.
Ja.
Aber wenn ich mal Zeit habe, dann bin ich super gerne draußen und habe nach wie vor Bock auf Kiten, so schön Oldschool Twin Tip. Mittlerweile machen die Leute ja die verrücktesten Sachen mit den Segeln, wie heißt das nochmal? Und Foil noch dazu und dann noch in die
Windvoll.
Wellen. Ja, oder halt auch ja Windfoil, ne? Wo du gar nicht mehr die Kites an den Strippen hast. Ja, aber
Habt
Kiten
ihr
macht
das auch
Bock.
da viel oder Wingfoil?
Ja,
Machen das
so
viele
ab.
dabei? Weil der Lagune ist doch das Wasser so. Du musst doch, kannst doch nur so 6 Stunden am Tag kiten da, ne? Wenn ich das richtig sehe. Aber bei euch vorm Haus ist mehr Wasser, ne?
Genau, bei uns kann man quasi die ganze Zeit kiten, dann hat man nicht mehr so eine breite Rinne, aber oben an der Barra, da kannst du nur 6 Stunden kiten. Und ist, glaube ich, da nicht ganz so tief für die Foils oder tief genug. Also da muss die Lagune schon oben sein, glaube ich, damit du foilen kannst. Ab und zu siehst du jemanden. Aber jetzt nicht so viele. Die meisten sind noch oldschool unterwegs mit Twintip und den normalen Kites.
Ja,
Ja, aber ich feier
das ist
das.
schon ein geiler Spot da. Und was macht ihr? Was sind eure Pläne so da? Ich meine, ihr habt doch da auch Land gekauft, noch mehr oder so. Wollt ihr da noch irgendwie was machen? Und mal andere Leute einladen oder was sind denn eure
Ah.
Pläne?
Puh, ja, irgendwie so alles kann, nichts muss, aber so wirklich ein Hell yeah war das, dieses ganze Thema Eco-Village, Community Living, ne, war natürlich automatisch immer im Feld, wenn du eine Community hast und auch schon mal Camps gemacht hast oder Events, so wie du, ist dieses Co-Living-Ding ja auch nicht weit entfernt, dann gerade auch mit dem Stück Land, was wir hinter uns haben, das ist auch relativ groß. Aber es war, wir haben da auch zu eine Podcast-Folge jetzt mal zugemacht. Der Robert Gladitz hat, glaube ich, auch mal was versucht. Ist ja irgendwie auch nicht so gut ausgegangen. Also es gibt da auf jeden Fall auch so ein paar Challenges, die man beachten sollte, wo man sich vorher bewusst sein sollte, wenn man das angeht, dass man das dann auch richtig professionell von vorne bis hinten durchdacht und dann auch committed durchzieht. Und da haben wir einfach erkannt, wie viel, ja, auch wie viel Commitment und Aufwand und Energie das erfordert. Und da haben wir uns bisher noch nicht bereit zu gesehen. Also jetzt gerade auch mit dem Kind. Weil wenn wir was machen, dann haben wir schon den Anspruch, dass das richtig cool wird. Und dann, glaube ich, müssen wir auch selber voll in den Driver Seat, um zu verifyen, quasi, dass die Quality auch stimmt auf allen Ebenen. Und das, ja, ich glaube, das ist nicht ohne. Also es ist nach wie vor, wir haben sogar schon Logo, den X Galactica, New Earth Village heißt das. Aber wir haben es noch nie weitergemacht. Logo ist immer der erste Step. Ist schon mal ein ganz gutes Zeichen. Aber jetzt gerade sind wir wirklich mit Rio beschäftigt. Ich will so viel Zeit wie möglich mit meinem Sohn verbringen. Die Zeit ist, der ist jetzt 7,5 Monate. Die ist sowas von geflogen, verflogen. Und die kann ja keiner mehr zurückholen. Von daher sind wir gerade wirklich in der komfortablen Situation, dass wir nicht arbeiten müssen. Und wenn wir wollen, können wir jederzeit, glaube ich, wieder coole Sachen machen mit der Community. Haben auch ein paar Ideen, wie zum Beispiel Spirit Baby, so ein Projekt. Aber sobald das irgendwie zu Lasten der Zeit mit meinem Sohn geht, fühlen wir uns noch nicht bereit dazu, irgendwas davon anzugehen. Weil da auch wieder der Anspruch so hoch ist, ja, dass wenn, dann soll das irgendwie richtig geil werden. Das heißt, ja, jetzt gerade
auf jeden ist Fall nichts spruchreif. Ich glaube auch, es ist auch immer für jede Zeit, also das hängt immer so ein bisschen davon ab, ne? Ihr habt jetzt einfach gerade komplett andere Prioritäten und da muss man da auch auf sich hören. Und wenn man irgendwann mal wieder Bock hat, mehr so Community-Sachen und so zu machen, dann geht man da raus.
Das ist schon krass. Das ist ja bei euch auch, wie gesagt,
nochmal ein bisschen schwieriger als bei mir, weil ihr wirklich dann das Face der Community seid.
Ja, und am Anfang war aber schon so ein bisschen, wie sag mal so, Kopfkino, weißt du? Dann denkst du so, gerade am Anfang schreit das Baby auch viel und nächtelang war ich dann wach auf dem Yoga-Ball und hab mit dem gebounced und so rausgeguckt und dachte so, ist das jetzt irgendwie der Rest meines Lebens so nur noch, also in Anführungsstrichen nur noch Papa zu sein in dieser Rolle so? Und dann war nicht so eine Fluchtreaktion, wie so ein Trigger, wie so, nee, das kann es nicht sein, so, du bist noch viel mehr, Maurer, du bist auch der Unternehmer, du bist irgendwie, hast eine Community, hast Verantwortung, hast diese Reichweite, du startest jetzt das nächste heftige Projekt mit Spirit Baby. Haben ein Logo gemacht, waren super motiviert, hab angefangen, die Website zu bauen und hab dann gemerkt, das ist aber auch so voll irgendwie aus Angst oder Ego getrieben, nicht mehr relevant zu sein, weißt du? Mm. Und irgendwann saß ich dann da so abends und der Rio war unten am Spielen mit der Yara und ich dachte so, nee, ey, fuck this, du musst das doch gerade gar nicht machen. Wem willst du irgendwas beweisen? Und dann habe ich das wieder quasi aufgehört. Aber am Anfang, das ist schon spannend, was da so passiert in einem selber.
Ja, das ist halt ein mega Life-Change, ne? Aber ist ja geil, wenn das, also, dass ihr da auch so happy seid, ne? Dass das so cool. Ach,
Alter, ja. Das war ein absolutes Wunschkind, weil die Journey war auch so heftig. Also, ich glaube, wie lange war es? Ein Jahr oder anderthalb? Also wir haben viele Sachen versucht und gemacht und viel Geld, Zeit und Mühe auch reingesteckt. Also sind Wege gegangen, da haben wir jetzt noch gar nicht öffentlich drüber gesprochen. Aber haben auch IVF probiert, also so künstliche Befruchtung. Und waren dreimal ganz kurz davor. Und es hat dreimal aus irgendwelchen Gründen das nicht funktioniert, so bis wir dann komplett losgelassen haben. Und es war so anstrengend, weil wir haben das in Brasilien gemacht, mussten dann immer nach Fortaleza. Die Yara hat, also die Frau kriegt dann auch so Hormone und Spritzen und das ist irgendwie auch ein bisschen entgegen unseren Werten. Auf der anderen Seite haben wir dann gedacht, wenn wir nicht alles versuchen, vielleicht macht man später Vorwürfe, wir hätten es nicht versucht so und hätten dann so gerne ein Baby, warum haben wir damals nicht noch das gemacht? Naja, true enough, als wir dann komplett losgelassen haben, ist auf natürliche Weise in Pangan passiert, wo wir dann nicht mehr nach Stoppuhr Sex gemacht haben und die verschiedensten verrücktesten Positionen ausprobiert haben, damit der Sperma auch lange genug da drin bleibt und so. Wir haben einfach komplett losgelassen und gesagt, wie wäre es, wenn es einfach nicht sein soll in dieser Lifetime für uns. Und dass dann der Rio gekommen ist, das ist natürlich noch ein größeres Geschenk und deshalb können wir uns, glaube ich, auch so krass darauf einlassen gerade und jede Minute, jede Sekunde feiern, auch wenn er einfach in die Windel scheißt und man freut sich darüber.
Ja, das ist sehr geil. Ja, sehr, sehr cool. Und ihr seid dann jetzt auch, ihr seid jetzt quasi auch dann immer in Brasilien, aber ihr wohnt auch noch in Thailand, in Koh Phangan eigentlich so, ne? Das sind ja jetzt sozusagen eure beiden Base-Sachen, wenn ich das richtig verstehe, ne?
Ja, also der Rio hat erstmal einen brasilianischen Passport, auch eine AG, CPF direkt bekommen, das ist das Geile. Und einen deutschen Passport haben wir jetzt auch von einem Konsulat in Blumenau bekommen. Also das heißt, wir sind hier richtig stable und safe in Brasilien. Wir hatten ja vorher schon die Residency, aber selbst wenn wir die Firma jetzt irgendwann aufgeben sollten, können wir über die Geburt von ihm auch immer wieder claimen, dass wir hier einen Wohnsitz haben. Dann haben wir in Thailand das Thai-Elite-Visa. Ich glaube, vor ein oder zwei Jahren geholt. Das ist ja 5 Jahre gültig. Das heißt, da können wir auch so lange bleiben, wie wir wollen, obwohl es ja in Thailand eigentlich auch immer geht, über die Visa-Runs länger zu bleiben. Jetzt gerade fühlen wir mit Pangan gar nicht mehr. Aber wir hatten das Gleiche auch mit der Ilja. Vielleicht auch, weil wir hatten das immer nach dem Hausbau, weil das so fucking anstrengend war für uns, dass wir dann gedacht haben, ey, wir können einfach nicht mehr. Wir konnten es auch gar nicht genießen, weißt du, letztes Mal, als wir da waren, waren wir nur mit dem Haus beschäftigt und alle anderen waren irgendwie am Trommeln, am Zen und haben ihr Ding gemacht und ja, selbst wenn wir hätten auf die ganzen Kakao-Ceremonies und so gehen können, aber wir sind dann immer so committed und irgendwie vielleicht auch ein bisschen zu tense und zu perfektionistisch, als dass wir uns dann irgendwie den ganzen Tag um das Haus gekümmert haben. Dafür ist es jetzt richtig cool geworden. Aber wir haben auch noch ein weiteres Problem. Dadurch, dass wir auf dem Berg sind und die Straße ist so steil, haben wir keinen Bock mit dem Baby auf dem Roller. Das trauen wir uns nicht zu. Weil wenn da mal was umkippt, du kannst das nicht mehr stoppen. Das ist echt ein bisschen gefährlich.
Ja.
Und da müssen wir da erstmal auch eine Lösung finden, bevor ich irgendwie mir zutrauen würde, mit dem Baby in unser Haus zu gehen. Alternativ gehen wir einfach in ein anderes Haus. Irgendwann kommt das wieder mit Pangan. Aber jetzt gerade fühle ich nur Brasilien, Deutschland. Portugal wollen wir mal ausprobieren. Süden, Algarve. Kannst du dazu was sagen?
Ja, das ist auch viel, ne?
Ja, da ist ja irgendwie auch viel, ne?
Ja, also viele Leute, die dann da auch länger wohnen oder da irgendwie Wohnungen, Häuser angemietet haben und so, ne? Ich kenne mich da jetzt nicht so aus. Ich höre es nur manchmal wieder, dass das auch sehr so
kommt.
Das ist ja auch, glaube ich, einfach eine richtig coole Gegend, ne? Du hast ja auch da diese ganzen Surf-Beaches und so und entspannte Gegend. Ähnlich wie, so ein bisschen wie Tarifa, nur dass da noch ein bisschen mehr ist als einfach nur so ein kleines Dörfchen, ne? Also ich glaube schon, dass es auch ist bestimmt auch richtig cool da. Ja. Und Florianopolis, da seid ihr jetzt auch manchmal gewesen, ne?
Wir waren einmal vorher da, vor der Geburt. Also wir waren jetzt insgesamt zweimal da. Und wir waren jetzt einmal, als wir hier die zweite Etage gebaut haben, konnten wir irgendwann nicht mehr. Weil wir auch noch unten gewohnt haben. Du kennst ja die Ilja, hier gibt es auch nicht viele andere Places, die man so anbieten kann, gerade mit zwei Katzen. Das heißt, wir waren unten und oben war den ganzen Tag Baustelle und die Worker und es war laut und staubig und wieder diese tausend Entscheidungen, die man treffen muss und gefühlt stehen die in deinem Vorgarten, vor dem Fenster, wenn du aufwachst, was ja cool ist, weil es vorangeht. Aber wir waren dann auch, also wir haben wirklich richtig Paranoia entwickelt, so ein bisschen ADHS, unser Nervenkostüm war richtig, richtig im Arsch von den beiden Hausbauten, muss man schon sagen. Und deshalb haben wir mehr oder weniger so die Flucht ergriffen, haben gesagt, wir gehen nach Rio. Da ist so ein Retreat-Center, das Akasha. Und da sind die Yawanawas hingekommen. Wir waren ja schon mal im Dschungel bei den Yawas, im indigenen Tribe. Und die waren dann eine Woche im Akasha, haben mit den Ayahuasca gemacht im Januar und sind danach nach Floripa, um das mal auszuchecken. Ich glaube, wir hatten die Option Alto Paraíso, da waren wir schon mal. Bahia, das haben wir dann nach Floripa gemacht oder zwischendrin und Floripa. Aber irgendwie hatte Yara das Calling und ich schließe mich da mal gerne an, wenn sie ein Calling hat, Floripa auszuchecken. Und da haben wir dann interessanterweise die Madeleine kennengelernt, die mit einem Brasilianer zusammen ist. Der ist blind, komplett von Geburt an und ist Surfer, professioneller blinder Surfer. Super spannend. Der dreht auch irgendeine fette Doku gerade.
Krass.
Und die Madeleine ist Deutsche und die hat dann von ihrer Geburt erzählt, von der Hausgeburt in Floripa und wie gut das funktioniert hat und wie lieb die Doulas waren und die Hebammen. Und von der hatten wir dann quasi im Hinterkopf, wenn das irgendwann funktionieren sollte mit einem Baby, dass wir dann nach Floripa gehen wollen, weil wir auch eine friedliche, friedvolle Hausgeburt machen wollen. Und daher irgendwie kam dann Floripa ins Feld.
Ach so, Floripa ist cool. Und dann wart ihr da. Ja, das ist ja auch, das ist auch so ein Paradise, ne? Das war der erste Ort so in Brasilien, wo ich angekommen bin. Und ich weiß es noch ganz genau, wie ich da morgens mit dem Taxi gekommen bin. Und dann war gerade der Sonnenaufgang und irgendwie coole Musik in dem Taxi. Und eigentlich war nämlich das erste Mal, wo ich nach Brasilien gefahren bin, hatte ich erst eher so ein bisschen Respekt, weil ich dachte, das ist super gefährlich, man muss da wirklich aufpassen und so. Und als ich dann in Floripa angekommen bin, als ersten Ort, habe ich gedacht, ich will hier gar nicht mehr weg. Ich will hier viel, viel mehr Zeit in Brasilien verbringen. Und das ist ja auch einfach ein mega geiles Land auf jeden
Fall. Ja, Floripa ist ja auch ein krasses Softlanding, ne? Floripa, sagt man so, hat so alles, hat so die Convenience ein bisschen aus der Western World, auch die Sicherheit, wie du schon gesagt hast, gute Infrastruktur, gute Straßen, gute Ärzte, gute Facilities für Sport und Fitness. Gepaart mit dem Tropical Lifestyle von Brasilien und der Kultur und den herzlichen Menschen. Das ist schon irgendwie ein cooler Sweet Spot.
Ja.
Ja, hat sich aber auch viel verändert. Also, hat sich viel verändert, glaube ich. Zudem.
Und wo wohnt ihr dann da? Wenn ihr in Floripa seid, habt ihr da in der Lagoa gewohnt? Oder?
Ja, das erste Mal haben wir Lagoa gewohnt. Und das zweite Mal waren wir jetzt Campeche und Rio Tavares. Campeche.
Okay.
Das ist gerade so voll up and coming. Okay. Da gibt es so einen neuen Tunnel vom Centro aus. Das heißt, man muss nicht mehr oben über Lagoa fahren, sondern kann jetzt die andere Strecke an der Küste entlang fahren. Und da ist gerade super viel Infrastruktur, da wird gerade super viel gebaut. Und ja, wie es halt so ist, ne, wenn ein Spot dann entdeckt wird und dann gehypt ist, dann steigen die Preise, jeder will investieren, es gibt viel Construction. Wir wollten da auch investieren und irgendwie Land oder ein Haus kaufen. Und mittlerweile sind die Preise wie damals in Jerry. Da haben wir auch gedacht, ist cool, wir wollen investieren und haben es aber nicht mehr geschafft aufzucatchen, weil die Preise so schnell gestiegen sind. Und das Gleiche passiert gerade in Campeche und in Rio Tavares.
Krass. Ach, ja. Ihr wolltet eigentlich nach Jerry früher ziehen, oder?
Ja, wusstest du das nicht?
Ja.
Nee, wir waren, also 2015 waren wir das erste, 2014, Oktober waren wir das erste Mal in Brasilien, weil wir damals so eine Kooperation über Travelicia hatten mit Condor. Wir hatten Freiflüge, weil wir darüber geschrieben haben. Travelicia war ein großer Travelblog, für die, die es nicht wissen.
Ja.
Und haben dann geguckt, wo fliegt denn Condor hin? Und da war so unter anderem Fortaleza. Und wir so, ja, cool, hört sich irgendwie gut an. Und dann hatten wir über den Thomas Jakel, den kennst du auch, ne? Von Idea Camp.
Ja, der hat, glaube ich schon.
Der hatte uns dann Jerry empfohlen. Und wir so, ja, cool, dann lass uns doch mal nach Jerry gehen. Und sind dann quasi, ohne zu wissen, auf was wir uns da einlassen, nach Jerry geflogen. Waren erstmal völlig überfordert. Ich weiß noch, beim Burning Man hatte ich das auch. Ich habe dann erstmal so einen Reflex, so einen Fluchtreflex, wenn mich irgendwas überfordert. Es war heiß, es war sandig, es war nicht mehr convenient. Die Anfahrt dahin ist ja auch krass. Und ich dachte schon, ich habe ihr gesagt, so, wir müssen hier wieder weg nach einer Nacht. Das ist, ich halte es hier nicht aus. Es ist mir alles zu staubig und zu klein und zu intens. Ist halt ein krasser Ort, ne? Naja, true enough. Wie beim Burn hat man sich dann erstmal drauf eingelassen, eine Nacht geschlafen, mal wieder ausgeschlafen, haben uns dann so in Jerry verliebt, dass wir angefangen haben mit Kitesurfen und wollten dann in Jerry investieren, hatten aber nicht viel Geld, also relativ gesehen, wir hatten so irgendwie 10.000, 15.000 Euro, die wir investieren wollten. Aber es hätte vielleicht für ein kleines Ministück Land damals in Jerry noch gereicht. Hatten das dann zusammengespart für die nächste Saison, wollten investieren und da waren die Preise dann aber schon wieder so bei 30.000 oder so. Wir so, fuck.
Ach, krass. Was machen
wir denn jetzt? Sind wieder weggeflogen, haben wieder gespart, waren ja unternehmerisch dann auch relativ erfolgreich, hatten dann irgendwie die 30.000 zusammen, sind wieder frohen Mutes nach Jerry geflogen, wollten investieren. So, und dann waren die wieder bei 40, 45.000 oder so. So ging das jedes Jahr weiter, so dass wir irgendwie, wir haben es nicht geschafft. Jetzt sind wir eigentlich einigermaßen dankbar. Also zum selber wohnen wäre das nichts mehr in Jerry. Selbst die ganzen Oldschool-Jerry-Leute wohnen jetzt in Prea. Ich glaube, aus Investment-Sicht wäre es gut gewesen. Aber so, dass wir dann irgendwann gesagt haben, wir gucken in Prea. Und waren dann zweimal ganz, ganz kurz davor, auch mit der Hilfe von dem Julian von Kite Nomad. Ich weiß nicht, ob du den kennst. Das ist ein Franzose, der eine Kite-Schule hat in Prea. Waren wir an zwei Ländern dran. Das heißt, wir hatten dann schon, wussten, wie das funktioniert mit den Possis, Matricula, Escritura Publica, die Zahlungsprozesse. Das heißt, wir waren schon in diesem ganzen Bürokratie-Game drin. Und es ist wieder durchgefallen, so aus irgendwelchen Gründen zweimal. Wollte der Owner dann doch nicht verkaufen. Und wir so, okay, fuck, was machen wir denn jetzt? Okay, wir lassen wieder los. Sind dann über Silvester hier an die Ilja gekommen, weil ja in Jerry die Preise dann immer so verdreifacht worden. Ne? Wir brauchten dann so einen kleinen Escape-Ort, um dann wieder im Januar zurück nach Jerry gehen zu können. Und haben dann hier, also hier habe ich erstmal Kiten gelernt, nachdem ich es nicht gerafft habe. In Prea habe ich es nicht geschafft, in Tarifa habe ich es nicht geschafft, da war auch ein Shorebreak. Und hier war ich das erstmal auf dem Board und ich so, wie geil, du kannst hier einfach reinfallen ins Wasser. Unser erstes Hotel war auch Seven Buffaut bei Jörg, die Posada. Und dann hatten wir uns hier unten, neben der Posada, die kennst du ja auch hier, Kite Gourgirou, ne? Diese orange Posada.
Ich kenne nur die, also die ist von Seven.
Okay, und daneben war so ein Haus.
Ich weiß genau, wo ihr da wohnt. Ja, ich hatte mir das schon mal, also ich hatte es mir mal angeguckt, weil das ist einfach am Ende an einem Eingang von der Lagune sozusagen, ne? Oder nicht so weit vom Eingang.
Nicht so weit vom Ende von der Lagune, genau, mitten durch so ein Fischerdorf durch, an der Ecke Gourgirou. Naja, long story short, auf einmal war dann, wir sind da hingegangen mit dem Dejan, den kennst du doch auch noch, den Ex-Freund von der TJ aus Jerry. Und der hat gesagt, ich habe so ein Haus gefunden an der Ilja mit meiner Freundin, wollt ihr nicht zusammenkommen? Sind wir zu viert in so ein Haus, haben uns da eingemietet. Und daneben war ein Stück Land frei. Und wir waren ja ready, wir hatten die Funds, wir kannten die Bürokratie. Und das war mir zu gut, um wahr zu sein. Das war erste Reihe, wo jetzt unser Haus ist. Und die Yara so direkt, das will ich haben, das will ich haben. Und da war aber kein For-Sale-Schild drauf. Und ich dachte so, ey, kannst du vergessen irgendwie. Das ist too good to be true. Das ist bestimmt schon verkauft. Naja, das Haus war dann so cool, also nebenan, wo wir dann gewohnt hatten, dass wir den Monat danach nochmal alleine gekommen sind, Yara und ich, für einen ganzen Monat, nur mit Style, um da zu arbeiten. Und auf einmal war da dieses Schild so for sale drauf. Ich so, what the fuck? Das gibt's ja gar nicht. Dann haben wir schnell rausgefunden, wer das verkauft und sind relativ schnell einig geworden. Und so kam dann die Story, dass wir quasi hier an der Ehe investiert haben. Und nicht in Jerry und nicht in Sea.
Ach so, ja, krass. Ja. Ja, ja. Ja, klar, das macht dann auch Sinn, ne? Ich meine, vor allem meistens kauft man dann auch was, wenn man einfach wirklich so ready ist und schon alles weiß, wie es funktioniert, ne?
Ja, sonst, letztendlich war gut.
Brauchst du immer noch.
In Jerry hätten wir uns wahrscheinlich voll verhauen, weil wir hatten noch überhaupt keine Ahnung, was wir da kaufen und so.
Aber dieses Haus bauen in Brasilien ist schon auch wahrscheinlich krass, ne?
Heftig, Alter. Zum einen die Sprache. Mittlerweile, also jetzt. Dank Floripa, ne, dieses Jahr oder letztes Jahr haben wir, glaube ich, so ein bisschen so einen kleinen Breakthrough gemacht und können jetzt eigentlich richtig gut Portugiesisch, also so normaler Smalltalk geht jetzt so, ne? Man kann sich auch verständigen, auch mit dem Worker und sich artikulieren und sagen, was man möchte, aber damals konnten wir auch noch, die können ja kein Englisch und wir konnten kein Portugiesisch, das heißt, es war alles mit Händen und Füßen und dann gibt's hier oben im Norden auch nicht so gutes Material, es sind lange Wege, wenn dann aus Fortaleza die Baumaterialien irgendwie, ja, es war krass, es war heftig. Es war richtig, richtig heftig und anstrengend. Zumal wir keine Ahnung von nichts hatten. Und dann meinten die so, ja, wie soll denn das Haus aussehen? Ich so, ja, keine Ahnung. Und der Constructor auch so, ja, ich auch keine Ahnung. Ihr müsst schon sagen, wie das Haus aussehen soll. Wir so, ja, wie gibt's denn da keinen Architekten? Ja, es gibt einen Architekten aus Fortaleza. Dann haben wir den kommen lassen und dann war das aber so teuer. Also wir hatten damals auch nicht so viel Budget. Dann haben wir gesagt, scheiße, das können wir nicht bezahlen. Und dann hat die Yara angefangen zu skribbeln irgendwie auf so ein Blatt Papier und am Ende ist das jetzt unsere Raumaufteilung. Ich als Perfektionist hatte voll Schiss, da irgendwas falsch zu machen, habe sie einfach entscheiden lassen. Ist nochmal gut outgeturnt. Also so bin jetzt happy und zufrieden damit, aber das war so viel out of the comfort zone. Oder dann hieß es so, ja, wo wollt ihr die Steckdosen haben? Und wie viele? Ich so, ja, keine Ahnung. Ich weiß doch nicht, ich habe mir noch nie Gedanken über die Steckdosen gemacht. Dann hatte ich auch Angst, zu wenig Steckdosen zu machen. Jetzt haben wir gefühlt 50 Steckdosen im ganzen Haus und so. Also, es war einfach zu krass.
Ja, krass. Also, es war, das heißt, es gibt gar nicht so richtig, dass du da jemand ansprichst und sagst so, hey, wir wollen hier ein Haus bauen.
So Musterhaus.
Fang mal an, sondern
es gibt eigentlich schon. Also es gibt jemanden, also wir haben dann jemanden, der Joseph, der hat uns geholfen. Es gibt jemanden, der leitet dann die Construction. Genau, aber am Ende des Tages musst du trotzdem mega viele Mikroentscheidungen treffen, weil ich kann es auch verstehen, die wollen halt auch keinen Fehler machen, wenn die sich jetzt für die falschen Türen entscheiden, für die falschen Fenster, für die falschen Rahmen, für die falsche Mauer, für die falsche Anzahl der Steckdosen, für die falsche Höhe der Steckdosen. Dann sind die immer die Gearschten, dann stehst du da und sagst, ah, das habe ich mir aber anders vorgestellt und dann sind aber die Mauern schon hochgezogen. Von daher ist es eigentlich gut, vor Ort zu sein, aber es war halt super anstrengend, weil es so laut war. Ja, und dann, ich habe super viel gelernt, aber das ganze Wassersystem, das ganze, die Pumpen oben, die Container, das Wasser irgendwie auf das Dach hochzupumpen und dann wieder zu verteilen und wo ist Warmwasser, wo ist Kaltwasser, wo läuft der Strom. Wir haben richtig viel gelernt, aber man muss... Ja, man muss schon committed sein. Und wenn du sagst, es ist mir alles egal, dann läuft es irgendwie auch nicht. Dann kommt keiner mehr und keiner baut weiter. Also wenn die nicht sehen, du bist selber irgendwie mit am Start, dann werden die auch ein bisschen langsamer und nicht so committed.
Ja, das kann ich mir vorstellen. Ich meine, wir waren nämlich jetzt auch dabei, oder beziehungsweise vielleicht will ich das auch noch machen, in Kapstadt was zu kaufen. Aber das ist dann immer so die Frage, ne? Du stellst dir auch selber die Frage, okay, will ich jetzt so viel Zeit da noch verbringen, um das ganze Haus dann umzubauen und habe ich da wirklich Bock drauf? Auf der einen Seite hast du halt 100 Leute, die dir alle sagen so, ja, ist gar kein Problem, wir machen das dann. Aber irgendwie, wenn man dann immer mit allen Leuten spricht, die das schon mal selber gemacht haben, die sagen immer alle so, nee, du musst Hardcore. Jeden Tag da sein, sonst funktioniert irgendwie gar nichts. Und ich bin mal gespannt, aber ich möchte es auf jeden Fall auch so Real Estate Projekte bald angehen, aber ich muss mich da auch auf jeden Fall da auch noch viel mehr freie Zeit haben, als ich das eigentlich einplane. Und dann geht es wahrscheinlich ganz gut so.
Ne? Das Coole ist, man wächst da rein. Man wächst da rein, ne? Ja, also die zweite Etage war dann schon wieder besser als unten die Etage. Und dann hast du natürlich den Anspruch, das unten genauso cool zu machen wie oben. Das heißt, unten haben wir nochmal die Türen geändert, die Fenster wieder gewechselt. Mittlerweile im Laufe der Zeit gibt's dann wieder bessere Materialien, auch bei uns im Norden so. Man kann eigentlich immer was machen, ne? Jetzt wollen wir im Garten die Mauer neu machen, wir wollen den Zaun neu machen, wir wollen nochmal Steine irgendwo hinsetzen. Wir haben jetzt mit Solar angefangen. Ich bin gerade dran auszurechnen, wie viele neue Solarplatten wir noch holen. Dann wollen wir vielleicht, haben versucht, einen Brunnen zu graben. Jetzt haben wir auf dem Land hinter uns eine Wasserstelle gefunden, wollen vielleicht das Wasser nach vorne bringen, wollen eine neue Sprengeranlage machen. Also es gibt, das sind so Themen, die sind halt überhaupt noch nicht in deinem Feld vorher gewesen. Nonstop.
Ja, du kannst einfach nonstop irgendwie was Neues entwickeln und so, ne?
Ja, man kann sich voll austoben. Und wenn man Zeit dafür hat und Headspace, dann macht es ja auch Spaß. Aber wir waren irgendwann so überfordert, das hat sich immer schneller gedreht. Ich war wie so eine kleine Psychose habe ich entwickelt. Also manchmal war ich hier in meinem Raum, in meinem Zimmer und habe mich echt Real Talk eingeschlossen, so dass mich keiner mehr findet oder nicht mehr. In Brasilien kommen die immer in den Garten, machen so, klopfen so ganz laut und sagen, Markus, 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 ola, ola, ola. Und du denkst so, ich kann nicht mehr, ich kann keine Entscheidung mehr treffen. Ich weiß nicht, ob du das schon mal hattest. Aber wie so ein Kaninchen da, also so in die Ecke gedrängt, so richtig in die Ecke gedrängt, weil deine Kapazität einfach völlig am Ende ist. Also
ja, das
klare
ist das
Überforderung.
Krass, ne? Wenn du halt super viel Sachen auf einmal so entscheiden musst, so man katapultiert sich da immer so leicht rein. Und dann ist irgendwann so viel, dass man eigentlich gar nichts mehr hinkriegt. Und da muss man erst wieder den Kopf sortieren. Und dann kann man langsam eine Sache nach der anderen so abgehen
und abarbeiten. Ja, und online geht das ja, weißt du? Wir hatten ja auch schon mal ein paar Mal so das Gefühl der Überforderung oder zu viel Team-Member oder die Kosten sind uns aus dem Ruder gelaufen. Dann haben wir einfach alles mal wieder runtergefahren, haben durchgeatmet und haben wieder langsam quasi so Bootstrap-Modus gemacht. Aber bei einer Baustelle, die kommen ja jeden Tag, du bezahlst sie ja durch. Du kannst ja nicht das Team nach Hause schicken, weil du nicht mehr kannst, so. Das war einfach krass. Also nochmal würde ich nicht machen
vom Scratch. Neue Aufgaben ausdenken, ne?
Ja, die wissen schon, was sie tun, aber du musst schon immer gucken, so willst du das so haben oder willst du es so haben? Ist das in Ordnung? Nimmst du das so ab oder sollen die es nochmal machen? Müssen wir die Wand, können wir die da stehen lassen oder soll die nochmal so irgendwie auch so letzte Chance, du kannst jetzt entscheiden, ansonsten bleibt das für immer so. Und das hat mir dann auch immer so Angst gemacht. Wobei, ja, du wirst jetzt kannst du halt eine Mauer trotzdem wieder einreißen, aber das war schon krass. Ich glaube, wenn wir nochmal investieren würden, in Floripa haben wir jetzt direkt nach Häusern geguckt. Nochmal so ein vom Scratch ein Stück Land. Also in Thailand war ja nochmal Next Level.
Ja, ihr kauft dann einfach direkt.
Ja, also geht ja auch, ne? Zahlst du natürlich ein bisschen mehr, als wenn du jetzt nur die Baukosten quasi berechnest und die Zeit von dir, aber die Nerven, die man dann einspart. Also einmal sollte vielleicht jeder mal ein eigenes Haus gebaut haben. Macht schon Bock am Ende des Tages, aber es ist echt eine hohe Tax, die man da zahlt. Zumal in Thailand, stell dir vor, wir hatten kein Wasser und keinen Stromanschluss. Hier war ja schon Wasser und Strom gelegt, quasi nur noch zum Anführungsstrich nur noch zum Anschließen, was auch nochmal so ein bisschen ein Headache ist. Aber in Thailand musste man Deep Well graben, quasi einen Brunnen graben. Wir mussten einen eigenen Transformer auf das Land setzen. Wir mussten eigene Electric Poles machen. Wir mussten Electricity hochholen. Wir mussten Internet hochholen. Wir sammeln da Regenwasser, das ganze Wassersystem wieder von vorne. Es war hardcore.
Ja, krass.
Es war hardcore. Aber das kann dir keiner mehr nehmen. Wir sind umso dankbarer. Also ich will jetzt auch nicht sagen, ey, alles irgendwie ist gerade jammern auf hohem Niveau. Wir sind so was von dankbar, gerade während Covid, dass wir auch ein bisschen in Real Estate investiert haben. Das fühlt schon gut an.
Und da, wo ihr jetzt was gekauft habt, sind da jetzt mehr Wohnungen oder seid ihr da, ihr wohnt irgendwo auf dem Berg, in Koh Phangan, im Niemandsland?
Es geht. Also es ist so ein bisschen so ein Hidden Jam, würde ich noch sagen. Weißt du, so immer noch relativ gut angebunden an Sri Thanu, 5 Minuten mit dem Roller oder Motorrad. Mhm. Aber es ist so von der Middle Road eine Dirt Road rein, die so ganz unscheinbar ist. Und dann geht so eine Dirt Road und dann ist da auch kaum was erschlossen. Die meisten haben auch keinen Strom oder so. Und dann geht's halt rechts so richtig steil so einen Berg hoch. Und da ist dann oben so eine mega Aussicht und da haben wir dann gebaut. Das war natürlich auch eine Challenge, die ganzen Sachen da hochzukriegen.
Und jetzt gerade, ist das auf Airbnb das Haus oder ist das quasi dann zu? Habt ihr Leute, die sich dann jetzt gerade darum kümmern? Ne?
Oder? Ja, brauchst du auf jeden Fall. Also auch hier, ne, gerade an Ort mit viel Humidity, musst du jemanden haben, der Maintenance macht. Und in Thailand gibt es so Villa-Management-Companies. Wir haben das jetzt unter so einem Villa-Management. Luna heißen die. Und die sind echt gut. Und die sorgen dann für Rental. Also die machen entweder eigene Airbnb-Anzeigen oder haben so ein Netzwerk und haben es eigentlich bis jetzt auch immer geschafft, gut zu vermieten. Und die kriegen dann eine Management-Fee und kümmern sich aber auch um alles, ne? Die machen die ganze Elektrik, das ganze Wassersystem oder Maintenance, kleine, oder kümmern sich auch um Gardening, machen die Check-ins, machen die Check-outs, machen Concierge-Service für die Mieter, wenn die ein Problem haben, kümmern sich also um alles. Und das läuft echt gut.
Ja, sehr cool, sehr cool. Wie schaut es bei euch eigentlich aus? Seid ihr jetzt im Sommer in Deutschland oder?
Ja, also geplant. Ja, wäre geil, ne? Wenn man sich mal wieder sieht. Wir hatten ja eigentlich geplant im September, weißt du, weil meine Mutter, meine Mama, die Oma vom Rio, die wartet jetzt schon so lange, den kennenzulernen, ne? Und das wollten wir nicht quasi antun, so lange noch weiter warten zu müssen. Weil wir hatten ihre Eltern von Yara, die waren im Floripa im Januar, im Februar oder so. Aber ehrlich gesagt war es auch relativ anstrengend, weil der Rio war noch so klein, erfordert unsere volle Aufmerksamkeit und dann noch die, irgendwie die Oma und Opa dabei. Es war ganz cool, dass er sie kennengelernt hat, aber man konnte noch nicht so viel auch mit ihm anfangen. Ich glaube, jetzt wird es schon ein bisschen besser. Und dann sind wir aber hier angekommen im Juni, vor 5 Wochen, und haben gesagt, ey, wir sind eigentlich völlig bescheuert. Wir haben jetzt so viel Blut, Schweiß und Tränen in dieses Haus investiert. Es fühlt sich das erste Mal an, wie wirklich so nach Hause kommen und es ist nicht eine Riesenbaustelle und 1000 Sachen zu kümmern. Wir haben ein geiles Setup. Mhm. Wir haben nämlich auch die Cleo, die hier hilft im Haushalt. Wir haben direkt eine coole Nanny gefunden. Wir haben hier super viele Freunde, so aus dem Local Dorf, die haben sich alle gefreut, dass wir wieder da sind. Wir waren jetzt 1-2 Jahre nicht da und haben gesagt, scheiße, wir wollen doch nicht in 3 Monaten wieder weg. Was machen wir denn jetzt? Und haben dann wirklich entschieden, so, wir laden meine Mama ein nach Brasilien, auch wenn es ein tougher Trip ist, glaube ich, für sie. Sie ist schon über 80 alleine, aber die war direkt committed, hat gesagt, sie kommt in den Norden. Ich hole sie dann Fortaleza ab und sie kommt auch wirklich jetzt im September und wir bleiben bis Dezember. Das heißt, wir können leider, in Anführungsstrichen, nicht nach Deutschland. Hatte mich schon auch auf Deutschland gefreut. Hatten auch schon ein paar coole Treffen und Termine geplant. Aber so machen wir jetzt einmal die Saison in Brasilien durch.
Cool. Und dann kommt ihr quasi im Dezember kommt ihr nach Deutschland und dann überlegt er mal, was er danach wahrscheinlich macht.
Ja, ne? Dann trifft er seine Neffen und Cousinen. Mein Bruder hat ja auch Zwillinge gekriegt vor 2 Jahren. Genau, die lernt er dann kennen. Machen Weihnachten in Düsseldorf oder Eitdorf bei ihr. Ja. Aber so, ich sehe mich da noch nicht so lange, ehrlich gesagt. Ich habe jetzt so das Auto auch nur bis Februar gemietet und dann so vielleicht Portugal. Mm. Und ganz ehrlich, wir können uns auch vorstellen, jetzt noch ein Geschwisterchen zu bekommen. Und das würden wir dann quasi so Ende des Jahres auch nochmal angehen. Und vielleicht wird sie ja schwanger. Dann wird sich eh wieder alles komplett ändern von den ganzen Plänen.
Ja, mega cool. Mega cool, wie das bei euch so läuft. Und ich hoffe, dass wir uns auf jeden Fall bald mal wieder normal sehen. Aber es wird, glaube ich, ein bisschen müssen wir wahrscheinlich nächstes Jahr machen.
Willst du nicht mal nach Brasilien kommen? Machst du nicht die Cruise nach Brasilien?
Ich möchte super gerne nach Brasilien, aber ich fahre jetzt mit meiner Freundin wahrscheinlich erstmal, bevor wir den Cruise machen, nach Asien, weil wir da wirklich auch schon seit Ewigkeit nicht mehr waren. Mhm. Und dann geht der Cruise quasi nach Südamerika. Aber mit den ganzen Optionen, die ich so habe, weiß ich, dass es leider sehr schwierig wird, das mit euch zu kombinieren, weil das zeitlich nicht aufeinander passt.
Aber bist du immer herzlich eingeladen.
Sind wir da.
Und dann bist du auch herzlich eingeladen bei uns im Haus.
Auf jeden Fall. Also ich habe ja 2012 da oder 2011 habe ich ja auch diesen Kite-Trip gemacht durch Brasilien und wir sind dann noch von Pipa nach São Miguel do Gostoso und dann ab da gefahren und ich habe so Bock, das nochmal zu machen und da auch mal Ilha do Guajiru auch nochmal ein bisschen Zeit zu verbringen und so. Also sobald ich das irgendwie auf dem Schirm habe, dann sage ich auf jeden Fall Bescheid und müssen wir gerne mal da uns sehen. Auf jeden Fall.
Voll. Wenn Windsaison ist, sind wir da. Ich bin jetzt wieder voll committed für Kiten.
Ja, genau. Ich meine, es ist ja eigentlich immer cool, ne? So von sogar Ende August bis Dezember, ne?
Auch jetzt kannst du manchmal schon raus. Ist jetzt nicht jeden Tag wie sonst, so August, September, aber Juni, Juli geht schon klar.
Ja, ist schön. Ja, ich habe auf jeden Fall auch Bock,
ja. Ja. Und Vorsaison ist eh cool. Sind noch nicht so viele Touris da. Auch die ganzen Posada-Besitzer haben mal Zeit für ein Pläuschen. Weil sonst natürlich auch viel Geschäft. So, weißt du, die 3-4 Monate brauchen die für den Rest des Jahres.
Ja. Oder ihr kommt mal nach Kapstadt, ne? Könnt ihr vielleicht auch mal machen. Also es kann gut sein, dass wir im Februar in Kapstadt sind. Und also wenn du mal mit kaltem Wasser kiten möchtest und hohen Wellen, dann ist das genau der richtige Spot.
Ja, ich war noch nie da und Yara war schon ein paar Mal da und finde es richtig cool. Steht auf jeden Fall noch auf unserer Bucketlist.
Cape Town. Ja, cool. Ich muss jetzt auch tatsächlich gerade los. Ich habe jetzt gerade den nächsten Termin hier.
Danke für deine Zeit.
War super cool, mal wieder so ein Catch-up zu haben. Und beste Grüße auch an Yara und natürlich vor allem an Rio. Und freue mich, wenn wir uns bald mal wieder sehen. So.
Ich mich auch, mein Lieber. Danke für deine Zeit. Und mach so weiter, ey. Du machst echt coole Sachen.
Ja.
Bist sehr inspirierend.
Ja. Sehr cool.
Bis bald.
Sehr cool, ne? Also, bis dann. Hau rein, ne? Ciao.
Bis dann, mein Lieber. War cool, mit dir einzuchecken. Ciao.
Ja. Ja, cool. Jo.
So.
Ja,